Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Markus Ronnemann und bei mir ist der David Klos von Screen.de.
Richtig, hallo.
Ja, und immer wenn es uns beide hier im Doppelpack gibt bei Headlock, dann geht's hier natürlich um AEW, in dem Fall natürlich wieder genauso. Letztes Wochenende hatten wir, ja, 5 Jahre Jubiläum eigentlich. Double or Nothing hat sich zum 5. Mal gejährt, traditionell aus Las Vegas, aus der MGM Grand Garden Arena. Und vielleicht ganz kurz, bevor wir loslegen, David, 5 Jahre AEW, könnte man wahrscheinlich eine XXL-Sendung damit füllen, aber wie geht's dir im Jahr 2024 mit AEW an diesem, ja, doch traditionsreichen Tag?
Ja, irgendwie ging die Zeit sehr schnell rum. Also Sarah und ich waren selber überrascht, so, oh mein Gott, sind das jetzt schon 5 Jahre? Ja, sind es. Und in der Zeit ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich habe sehr viele Wrestler kennengelernt, die ich nicht kannte, und Wrestlerinnen. Ich habe eine Company gesehen, die einen Mega-Peak hatte, die richtig Stress Backstage und vor der Kamera hatte, wo es einen richtigen Downer gab, wo es mal einen Schritt nach vorne gab, mal Stillstand gab. Ich finde jetzt, die letzten Monate geht man deutlich in die richtige Richtung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man wieder so seine eigene Identität findet, wobei nicht alles perfekt ist, also bei weitem nicht. Aber ja, Sarah und ich haben einfach Spaß. Also wir haben wirklich Bock gehabt auch auf Double or Nothing. Und das ist ja auch ein bisschen so dieser Traditions-Pay-Per-View, den du halt immer verbinden wirst mit dem Start.
Genau, also damals ja im Januar haben wir die Info bekommen, es wird hier eine neue Liga geben rund um die Elite. Damals war es noch All Elite Wrestling. Und dann wussten wir irgendwann erst, es wird den TV-Deal Dynamite erst geben ab Oktober. Aber sie haben eben schon im Mai mit dem ersten Pay-Per-View damals gestartet. Ich glaube, was mir am meisten von diesem Pay-Per-View, von diesem ersten in Erinnerung ist, ist natürlich das Cody gegen Dustin Rhodes Match, die beiden Brüder in der Blutschlacht. Und ja, also ganz kurz gesagt, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, egal ob man jetzt ein großer Fan ist von AEW oder nicht. Es hat auf jeden Fall fürs Wrestling enorm viel bewegt in diesen 5 Jahren. Also wir sehen, glaube ich, unbestritten mehr gute Wrestling-Matches im Gratis-TV jede Woche als jemals zuvor. Und es gibt natürlich sehr, sehr vielen Leuten eine Bühne, einen Arbeitsplatz. Und allein dafür muss man sich, glaube ich, freuen, dass es AEW gibt. Und ich freue mich natürlich auch über viele andere Dinge. Einiges auf diesem Pay-Per-View, ein paar Dinge haben wir im Vorgespräch auch schon kurz gesagt, haben wir auch zu kritisieren an diesem Pay-Per-View. Aber ich würde sagen, starten wir gleich mal hinein. Wir hatten natürlich wieder die Pre-Show, den Buy-In, diesmal nur mit 2 Matches. Wir hatten ja, glaube ich, schon bis zu 4 an manchen Cards. Und es ging mal los mit einem Damenmatch. Ja, beide eigentlich eine Geschichte auch mit Toni Storm, sind sich im Zuge dessen ja auch in die Quere gekommen. 2 ehemalige Herausforderinnen um den Women's Title, nämlich Leonor Purrazzo und Thunder Rosa, sind hier aufeinander getroffen.
Ja, erstmal muss ich sagen, ich fand die Kickoff-Show nicht so toll, weil die war anders als sonst. Ich mag lieber, wenn die mehr Matches hat und wenn auch Winnie Young auf der Rampe ist und halt von da, und jetzt halt war die richtig wieder dieser Tisch mit den Jeff Jarrett hat das übrigens sehr gut gemacht, also der Hut ab. Du hast die Trailer gesehen, die anschließend im Pay-Per-View halt auch wieder zu sehen waren. War nicht ganz mein. Die Ansetzung mit Poisson und Rosa, die hat ja auch wirklich Sinn gemacht. Also es gab eine Storyline, die ging halt jetzt schon ein paar Wochen, und eine Rivalität, die hin und her ging. Thunder Rosa kam als Elvis raus, fand ich ganz funny. Das Match selber, ich fasse es einfach mal ganz kurz zusammen, ich fand das nicht so doll. Also ich bin auch bislang von Poisson noch nicht so begeistert, und Rosa könnte da auch irgendwie, wie soll man sagen, nicht so recht glänzen, obwohl die Crowd hatte richtig, richtig Bock. Also bei dem Match habe ich gedacht, alles klar, wird ein schöner Abend, weil die Zuschauer haben Bock. Aber ich hatte einfach ein paar Probleme mit dem Match. Es war kein schlechtes Match, aber ich hatte so Probleme. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, es war ein bisschen schwierig reinzukommen. Also es war jetzt nicht so das große Party-Match. Ich hätte es vielleicht sogar, wir hatten dann das 2. Match, hatten wir dann die Acclaimed gegen Cage of Agony. Und das war ein bisschen mehr so das Party-Match. Also ich hätte vielleicht die beiden Matches umgedreht und hätte vielleicht mehr so mit diesem Stimmungsmatch, auch mit dem Rap und so am Anfang begonnen und hätte dann eher so ein bisschen das Match mit der besseren Workrate gebracht mit den beiden Damen. Aber mir ging es ganz ähnlich. Also es war kein schlechtes Match. Das ging ja auch knappe 10 Minuten, glaube ich, knapp drüber. Die haben schon auch technisch gezeigt, was sie können. Diana Perrazzo hat seit kurzem ja auch den Heel-Turn hingelegt. Das heißt, ja, hat dann auch Thunder Rosa im Vorfeld attackiert, hat ja hier dann auch mit einer unsauberen Aktion gewonnen, sozusagen mit dem Griff ins Seil. Aber es hat mich nicht so richtig in die Pay-Per-View-Stimmung reingeholt.
Nee, also ging mir ähnlich. Mit der Siegerin kann ich leben, nur ich kann mit ihr noch nicht so viel anfangen. Also ich hoffe, dass man das jetzt nutzt, um im Nachgang bei ihrem Charakter mehr aufzubauen. Ich finde sie auch irgendwie von, weiß nicht, in vielen Belangen einfach noch nicht so bumm. Und bei Thunder Rosa muss man halt bedenken, zuletzt halt ein Titelmatch und jetzt hier in der Kickoff-Show. Mal schauen, wie da der Weg weitergeht. Aber das nächste Match, hast du ja schon angesprochen, Acclaim gegen Cage of Agony, das hat mir halt Spaß gemacht. Das war das, was ich so bei einem Kickoff-Show-Match möchte, einfach ein bisschen Fun, wobei halt Billy Gunn natürlich auch wieder aufgedreht hat und sei es halt einfach anfangs mit dem Posing mit Brian Cage und er mal die Muskeln spielen lassen. Es gab mal einfach ein paar wilde Aktionen, wo mal alle durcheinander gegangen sind. Kurze Isolation, aber einfach so, wo du sagst, ey, das waren jetzt gerade 12 Minuten ungefähr, bisschen unter 12 Minuten. Aber das ging ja locker flockig runter. Weil es ist nichts, wo ich sage, ey, das werde ich in Erinnerung behalten, aber es ist genau das Richtige, wo ich sage, ja, jetzt bin ich wach, jetzt habe ich Bock.
Das ist halt ein richtiges Kickoff-Match. Und ich muss sagen, also wenn ich mit 60 Jahren noch die Muskeln von Billy Gunn habe, dann lasse ich
das ist krass, spielen. Oder? Das also, ist so heftig. Vor allen Dingen, er kann sich ja auch noch bewegen. Das kommt nochmal hinzu.
Ich habe da kürzlich auf Social Media was gesehen für die Älteren, die sich noch erinnern können an die 90er Jahre. Billy Gunn ist jetzt genauso alt, wie Gorilla Monsoon damals war, als er sozusagen der On-Air-WWF-Präsident war. 1994, glaube ich. Also das ist halt schon...
Also ich, halt ehrlich, schon ich würde meinem Alter auch schon dankbar sein, wenn ich aussehen würde wie Billy Gunn, aber Träume.
Nein, aber das war halt einfach, genau, das war ein richtiges Fun-Match. Finde ich auch jetzt schön, dass man hier Brian Cage und eben die Gates of Agony nicht getrennt haben. Die haben jetzt im Vorfeld auch von diesem Pay-Per-View gegen Swerve Strickland auch geturnt. Das sind sozusagen hier nicht mehr im Stable drinnen, bleiben aber hier weiterhin. Gruppierung ist, glaube ich, auch für die drei nicht schlecht. Und der neue Name jetzt offenbar hier Cage of Agony. Ja, was ist passiert? Gunn hat im Prinzip mit einem Roll-Up, also Billy Gunn hat hier Bishop Kahn mit einem Roll-Up im Endeffekt besiegt. 10 Minuten Party-Match kann man machen. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben in der Pre-Show, wir hatten zwischen den beiden Matches ein kurzes Segment und zwar mit Tony Khan und mit Dr. Martha Hart. Da haben wir auch wieder den Own Heart Cup vorgestellt, den es ja auch heuer wieder geben wird, sowohl wieder bei den Männern als auch bei den Frauen. Das Finale wird es wie letztes Jahr auch wieder geben in Calgary am 10. Juli, also sozusagen auch während der Calgary Stampede. Aber David, eine Neuigkeit haben wir da mitbekommen. Weil in der Vergangenheit, ja, wir haben die Gewinner gehabt. Das waren im ersten Jahr, waren das Adam Cole und Britt Baker. Letztes Jahr war es Ricky Starks und
Willow. Das sagt schon alles.
Das sagt schon alles. Und heuer werden wir uns aber wahrscheinlich eher an die Gewinnerin und den Gewinner erinnern können, denn beide werden hier ein jeweiliges Titelmatch in ihrer Division bekommen. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei All in Wembley.
Ja, also ich glaube, dieser All-In-Zusatz war, also wenn es halt so gewesen wäre, hey, die kriegen einen Title-Shot, hätte ich gesagt, okay, das ist so, wir kennen das Schema, das passiert öfters
mal. So ein TV-Main-Event, ne?
Genau, das passiert öfters, ist aber eigentlich irrelevant, aber wenn man halt sagt, ja, hör mal, das ist dann All-In, das ist halt der größte Pay-Per-View und dann denkst du so, okay, dadurch hast du halt eine Option geschaffen, die du, also ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn man halt sagt, ey, Title-Match einfach hier der gegen den. Wenn du es dir aber durch ein Turnier verdienst, kann man es auch als Storyline aufziehen. Das ist okay. Der Zusatzpunkt ist einfach, du hast jetzt die Möglichkeit, jemanden einen Title-Shot zu geben, um einen Haupttitel, der nicht unbedingt in der Region ist oder aber der gerade einen anderen Titel hat, der gar nichts damit zu tun hat, weil derjenige einfach in diesem Turnier drin ist. Und deshalb nehme ich das gerne, weil das ist einfach jetzt wirklich dieses... Okay, eigentlich hast du ja immer das Gefühl, du weißt, wer ist eigentlich der Nächste in der Reihe ungefähr, wer spielt in der Region. Aber jetzt hast du halt einfach, okay, jetzt können es sehr viele sein. Mal schauen, wer es wird. Und wenn AEW eines kann, auch wenn es sehr oft ist, also man kann es gerne seltener machen, aber es ist Turniere. Weil die waren bislang alle immer gut und ich hoffe einfach, dass man nicht nur wrestlerisch das cool hinkriegt, sondern halt das wirklich nutzt, um eine Story aufzubauen und halt diese beiden Herausforderer nicht nur wrestlerisch überzeugen zu lassen, sondern halt in Charakter immer mehr schüren.
Genau, du machst das Turnier dadurch natürlich auch interessant, weil schon wenn die ersten Namen hier angekündigt werden, kannst du sagen, ah, einer von denen, egal in welcher Division, wird hier im Titelmatch stehen. Man macht's ähnlich, wie es die WWE gemacht hat. Die hat hier auch jetzt gesagt, der King bzw. Queen of the Ring bekommt hier beim SummerSlam ein Titelmatch. Allerdings sagt man es hier eben schon wirklich vor dem Turnier. Bei der WWE hat man es erst vor dem Finale bekannt gegeben. Und ich finde das auch gut. Und vor allem, was ich gut finde, ist, wir werden am 10. Juli, also doch, ja, ich glaube 7 Wochen ungefähr vor All In, werden wir den Main Event kennen. Weil ich glaube, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr All In war natürlich eine tolle Show. Aber da ging es halt drum, es sind hier 80.000 Leute im Stadion, es ist in Wahrheit egal, wie die Card ist. Und hier wissen wir aber zumindest den Main Event wirklich längere Zeit im Voraus. Also wir haben ja auch nur mehr Forbidden Door als Pay-Per-View davor. Im Juli gibt es ja keinen AEW Pay-Per-View. Das heißt, man kann hier wirklich den ganzen Juni, den ganzen Juli für den Aufbau nutzen.
Und du kannst ihn irgendwie auch nutzen, um halt mehrere Storylines aufzubauen. Du kannst theoretisch, ist nur als Beispiel Fantasy Booking, du hast jemanden gesetzt als Teilnehmer, aber halt irgendein Heel greift ein, kostet ihn diesen Platz als Beispiel oder kostet ihn die nächste Runde. Und dadurch hast du dann halt dort eine Fehde, die dann wiederum aufgebaut wird, voll all in. Also dieses Turnier musst du eigentlich nutzen, um ja in verschiedene Richtungen zeitgleich zu booken.
Genau, und ich glaube, da werden wir eh, wenn wir die Namen dann kennen, auch noch ausreichend drüber diskutieren. Aber wenn ich jetzt nur mal so einen Gedanken, wie du sagst, in den Raum werfe, zum Beispiel Adam Page haben wir jetzt länger nicht gesehen. Der ist natürlich ein Intimfeind von Swerve Strickland. Das heißt, wenn der jetzt wieder auftaucht, sagt, ich möchte das Turnier gewinnen, möchte irgendwie mein Titelmatch gegen den Champion haben, ich will Swerve den Titel, den gönne ich ihm nicht, den will ich ihm wegnehmen, dann kannst du das natürlich machen. Oder wie du sagst, du startest hier eine neue Fehde, nämlich irgendjemand, der hier den Hangman um seinen Titelshot bringt. Also du kannst da schon im Turnier einige schöne Geschichten sicherlich erzählen.
Ja, aber eine Sache will ich nicht so oft haben. Ich habe immer ein bisschen Fremdschämen. Also ich finde Tony Khan vor der Kamera immer schwierig, von den Betonungen her. Ganz, ganz schwierig ist es halt dann, wenn halt Owen Harts Witwe da ist, weil die ist halt am Mikrofon genauso. Das ist aber immer ein bisschen cringe.
Ja, dann brauchst du halt jemanden wie eine Renee, die das ein bisschen
überreitet. Ja, definitiv.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir in die Maincard hinein. Also wer hier keine Unterstützung braucht, weder vor noch hinter dem Mikro, ist natürlich ein Will Ospreay. Und der hat hier ja sein erstes Titelmatch bei AEW bestritten, hat ihn nämlich herausgefordert um den International Title gegen Roderick Strong, der wiederum in Begleitung seiner Companions Matt Taven und Mike Bennett, also zumindest die haben wir gleich zu Beginn gesehen, die haben ja auch kräftig gleich mal eingegriffen ins Match. Und ja, auch Wardlow hat er dann noch eine Rolle gespielt.
Ja, erst einmal muss ich sagen, ich fand die Story cool. Also es fing eigentlich langsam an, so standardmäßig, hey, du und ich, alles klar, hat mich nicht so gejuckt. Aber man hat es halt geschafft, je näher der Pay-Per-View kam und gerade kurz vorher mit dem Beatdown mal wirklich so eine Intensität reinzuballern. Ich hatte richtig Bock auf das Match. Es war wrestlerisch halt genau das, was ich erwartet habe. Ospreay, absolut beeindruckend, immer wieder, was der da für eine Athletik hat und Roderick Strong auch beeindruckend, was für eine Kraft er hat und wie viele Varianten von Backbreakern es gibt. Er kennt sie alle. Das Match hat einfach richtig, richtig Laune gehabt und da kommt der erste kleine Kritikpunkt, der sich irgendwie durch den Abend zieht. Man muss sagen, AEW ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass es 1000 Eingriffe immer gibt. Hier gab es halt Eingriffe und zu viele in diesem Match. Und bei dem Match ist einfach mein Problem, das Match war so gut, es hat mir unfassbar gefallen, war fantastisch. Es hätte diese Eingriffe gar nicht gebraucht.
Ja, also teilweise zumindest. Die sind ja schon gleich mal wirklich zu Beginn, Taven und Bennett. Die wurden dann wirklich regelrecht aus dem Weg geräumt. Das ist gleich mal in die Guardrail. Dann gab es gleich mal so einen Step-Up-Somersault, ich glaube, gegen Taven. Und was wir dann relativ früh hatten, und das war, also den Eingriff, wenn es auf den beschränkt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, es wäre ausreichend gewesen. Mich hat das jetzt ansonsten, glaube ich, weniger stark gestört als dich, diese Eingriffe. Aber wir hatten dann sozusagen den Spot, da gab es so eine Art Doomsday-Device. Also Will Ospreay war da außerhalb des Rings. Ich glaube, von Mike Bennett hat ihn auf den Schultern.
Das sah auer aus.
Ja, und Taven hat dann, das war weniger, also Doomsday-Device ist ja mehr so ein Clothesline. Das war mehr so eine Art Spear, also das übers oberste Seil nach draußen gesprungen. Und Ospreay hat sich dann, das war aber so geplant offenbar, also der hat sich wirklich so gedreht und ist so halb am Kopf, am Nacken, am Gesicht gelandet. Das hat aber dann, also das war sozusagen wirklich ein Teil der Planung offenbar. Denn
bis dahin fand ich es im Grunde auch okay. Also die Eingriffe bis dahin okay. Ich muss kurz mal anmerken, ich liebe Will Ospreay, ich hasse ihn aber dafür, dass er halt so zählt und solche Sachen macht, wo ich immer denke, das war's. Weil Image hat er zweimal einen Bump genommen, wo ich dachte, oh mein Gott, der hat sich richtig verletzt. Das kann er halt sehr gut. Bis dahin alles super, nur dann fand ich es zu viel.
Genau, weil dann eben später, dann ging es halt ein bisschen, also dann ist natürlich hier auch das Gesicht, der Kopf bearbeitet worden. Will Ospreay hat dann noch von letzter Woche einen Pflaster am Kopf, weil er da geblutet hat, das hat ihm Roddy dann runtergenommen. Und ja, dann waren hier nochmal Taven und Bennett am Apron, dann kam hier Wardlow rein und ich glaube, die einzige Rolle, die Wardlow im Moment spielt, ist, er greift in ein Match ein, schafft es irgendwie nicht, Schaden anzurichten, wird vom Referee entdeckt und rausgeworfen. Also auch so war's hier wieder. Mehr oder weniger hingenommen. Das hat dann wiederum aber Ospreay genutzt, um mit einem Sky Twister sozusagen den ganzen Rest der Bande auch auszuschalten. Also da ging es dann ordentlich zur Sache. Und ja, von der Geschichte her, also Don Callis war ja am Kommentar. Dann war hier nach einem Auscut und einem Kickout war Roderick Strong immer am Boden, hat natürlich seine bekannten Nackenprobleme, er ist natürlich neck strong, aber dennoch Nacken-OP gehabt. Der Referee überprüft das und dann kommt hier Don Callis und fordert von Will Ospreay, er soll doch hier den Tiger Driver 91 zeigen, mit dem er auch Bryan Danielson beim letzten Mal besiegt hat.
Ja, und hier muss ich mal einfach kurz eingestehen, dass allwissende David manchmal doch ein Vollidiot ist, weil ich hatte das damals nicht so doll gefunden. War kein Riesenkritikpunkt, aber ich habe es nicht so doll gefunden. Jetzt allerdings, wenn man halt sieht, wie das halt sich durch die Wochen durchzieht und vor allen Dingen, wie die Crowd reagiert hat, dass dann Will Ospreay so den Move angesetzt hat und auch nicht durchgezogen hat, dieses Ansetzen, die einfach komplett aufgestanden sind, da muss ich halt sagen, ja, das ist eigentlich schon wiederum, es funktioniert. Es funktioniert verdammt gut, dass du halt gerade einen Move aufbaust, wo du weißt, okay, wenn der gesetzt wird, dann ist es was Besonderes und dann ist auch richtig Big Time.
Genau, und das ist eben nicht nur der Move, der sozusagen jetzt irgendwie schwierig ist oder den man nur ab und zu mal rausholt, sondern eben genau mit dieser Hintergrundgeschichte, das ist wirklich jetzt hier ein gefährlicher Move. Also natürlich im Wrestling, jeder Move kann gefährlich sein, aber das ist jetzt hier der kann wirklich eine Karriere beenden. Und das ist das, was ich eben auch beim letzten Mal bei Danielson schon gesagt habe, wo ich gesagt habe, das musst du halt genauso machen. Das ist der Move, den er nie wieder verwenden wird, bis zu dem Moment, wo er ihn verwendet. Und so wie es jetzt im Moment ist, dass hier Don Callis, der möchte das, und Don Callis hat das ja sehr schön, der ist ja wirklich ein Schleimball größter Güte. Weil was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja komm, Tiger Driver 91, weil der Typ geht sowieso ins Krankenhaus, das ist ja völlig egal und damit kannst du ihn jetzt besiegen. Ospreay hat es hier versucht, hat es dann aber doch sozusagen nicht über sich gebracht. Hätte ihm beinahe das Match gekostet. Also Roderick Strong dann noch entsprechend hier ein paar Moves angebracht. Ospreay dann aber noch mit einem Hurricane Runner rausgekommen. Und er kommt auch nochmal raus beim Versuch der End of Heartache. Es gibt die Hidden Blade, den Stormbreaker, nicht den Tiger Driver 91. Und Will Ospreay gewinnt hier den International Title.
Ja, und auch verdient. Allerdings habe ich anders getippt, weil ich nur dachte, Strong hat den jetzt noch nicht so lange und ich habe auch ein bisschen Sorgen, was passiert jetzt mit ihm ohne Titel. Ospreay hat es absolut verdient. Er hat auch von den Statistiken her fantastische Stats. Er liefert ab wie sonst was, er ist over wie sonst was. Da ist es halt logisch, dass du ihm jetzt beginnst, einen Titel zu geben, auch wenn das halt nicht das Ende der Fahnenstange ist. Match, fasse ich nochmal zusammen, das war echt gut. Hat Bock gemacht. Ich mochte übrigens auch den Start, dass Roderick Strong im Ring ist, noch am Posieren und Ospreay versucht direkt das Ding noch vor der Ringglocke zu beenden. Hat mir gefallen. Ich bin gespannt, wo die Reise halt hingeht, weil ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass man sagt, Ospreay ist ja anders als Don Callis, jemand, der so ein ehrenvoller Sportler ist, sagen wir mal so rum. Und dass er jetzt vielleicht so den Weg geht von Cassidy nach dem Motto, hey, ich kämpfe gegen den und gegen den und gegen den. Und Don Callis dann sagt, nein, ey, schon dich, du musst das nicht machen. Ja, aber ich will aber. Also irgendwas,
ja, also
dass man die Titel nutzt, damit die beiden sich irgendwie trennen. Das All-In.
Ich finde auch nach wie vor die Dynamik ganz gut. Also Ospreay ja hier wirklich ein absolutes Babyface und wahrscheinlich der beliebteste und oberste Wrestler eigentlich bei AEW im Moment. Aber es gibt eben nach wie vor noch diese Allianz mit Don Callis. Bin ich gespannt, wann man die auflöst. Und ich prognostiziere mal, bevor 2024 rum wird, werden wir noch einmal den Tiger Driver 91 sehen. Und wir werden ihn sehen gegen Don Callis.
Okay, aber dann prognostiziere ich auch mal was. Ich glaube, diese Niederlage für Roderick Strong, das hat zumindest dieses Konstrukt Undisputed Kingdom geschrottet. Das war's. Der Drops ist gelutscht.
Ja, das wird jetzt spannend. Also ich glaube, da können wir auch nahtlos übergehen zum nächsten Segment. Und ich glaube, da haben wir beide Positives und Negatives zu sagen. Weil, also Folgendes ist passiert. Will Ospreay gewinnt hier seinen Titel. Der Rest vom Undisputed Kingdom verschwindet, also auch von Wardlow, der eine kurze Rolle gespielt hat, sehen wir nichts mehr. Die sind komplett alle weg, der Ring ist leer. Und es beginnt die Musik nochmal zu spielen hier von Adam Cole, also der eigentlich der Anführer ist vom Undisputed Kingdom, der hier alleine zum Ring kommt und eine Promo hält.
Mit seiner richtigen Musik.
Mit seiner richtigen Musik, genau.
Ja, also erstmal, der Pop hat funktioniert, also Sarah hat die Hände geklatscht, das weiß ich schon, alles klar, funktioniert. Aber sehr viele Fragezeichen und wir kommen nachher zu, glaube ich, sehr, sehr viel Positiven. Aber ich muss halt einfach eine Sache kritisieren, weil ich habe nur gedacht, warum? Weil man hätte jetzt halt viel machen können, weil seine Teamgefährten, die gehen gerade nach hinten. Okay, da habe ich gedacht, er kommt alleine raus. Vielleicht trennt er sich jetzt quasi öffentlich von Undisputed Kingdom, weil er sagt, ey, das ist ein Haufen Verlierer und dann verabschiedet er sich auch noch von der Maske oder sonst was. Aber er kam halt raus und hat eigentlich nicht wirklich viel gesagt, außer, ja, ihr wisst ja alle nicht, was ich durchmache und eigentlich muss ich gar nicht hier draußen sein, wo ich dann dachte, ja, warum bist du dann hier draußen? Und macht halt so eine Kampfansage, ja, wenn ich wieder fit bin, bla bla bla. Aber dieser Grund, warum er rausgekommen ist in dem Moment, ist bei mir bis heute und bis jetzt immer noch nicht ersichtlich. Ich kann es mir nicht erklären und das ist dann schwierig.
Nein, also da bin ich ganz bei dir. Das war so ein bisschen ein Fremdkörper. Also wenn das jetzt hier irgendwie das Intro von Dynamite am Mittwoch gewesen wäre oder sowas, okay. Aber der kommt ja eigentlich nach einem Match, wo eigentlich die Leute drin waren, zu denen er einen Bezug hat. Also wenn der irgendwie, wie du sagst, wenn der rauskommt und irgendwie sagt, hey, was ist da los? Oder irgendwie Wardlow nochmal zur Rede stellt oder was auch immer tut. Aber ja, es kommt halt hier als nächstes einfach Adam Cole raus, der eben zufällig was mit den Leuten im ersten Match zu tun hatte. Hält dann eine kleine Promo, hat entsprechend auch posiert, die Leute hat seinen Pop und alles mitgenommen. Holt dann hier noch die Teufelsmaske raus und sagt, ja, so ein kleiner Teufel steckt in uns allen. Und wenn ich wieder 100% fit bin, dann werdet ihr sozusagen den Teufel bekommen.
Ja, und das ist so mein Problem, weil einfach du hattest das Gefühl, während er die Promo hält, ich merke schon, warum du sie hältst, bevor das Ergebnis rauskommt. Aber das ist halt der einzige Grund, warum du gerade draußen bist. Also ich hätte das einfach, wie gesagt, ich hätte es, so wie du sagst, anders verpackt. Verpackt es mit diesem Finish vorher, kannst du ja auch super machen. Ist ja eh so der Anführer, der angepisst ist, weil halt zum Beispiel Wardlow hatte ja schon verloren. Und jetzt Roderick Strong auch. Also lass ihn einfach zum Beispiel das als Motivation geben, dass er halt angepisst ist und er kommt raus. Und kann ja auch meinetwegen sagen, von ja, ihr lacht jetzt alle über Undisputed Kingdom, aber wir kommen zurück,
kann ja, er genauso machen. Er wirft sie halt raus und sagt, ich stehe jetzt kurz vor meiner Rückkehr, wenn ich wieder 100% bin, dann zeige ich euch, wie auch
genau, immer. Genau, irgendwie sowas, dann nehme ich das. Dann meckere ich nicht, dann sage ich, ey, das finde ich cool, das passt zu dem, was vorher war, ist eine geschlossene Storyline. Aber kommen wir zum Positiven, Licht geht aus. So viele hassen es. Ich liebe es, wenn Wrestling das Licht ausgeht.
Das Licht geht aus und wir sehen auch ein sehr, also man hat im Vorfeld ja schon gehört, irgendwie, ja, MJF könnte hier möglicherweise bald wieder zurückkommen.
Du hast es gehört. Das Gute war, und das muss ich mal kurz sagen, das ist, wir Fans, auch die Hörer wahrscheinlich, wir sind alle immer so gut informiert. Und ich glaube, wir unterschätzen, was das für ein Unterschied ist, wenn man es nicht ist. Sarah und ich haben die ganze Zeit jetzt die ganzen News nicht gelesen, nicht mitbekommen. Sarah hat absolut keine Ahnung gehabt. Ich zum Glück auch nicht. Und dann kam einfach so, oh, Licht aus. Die Leute schenken MJF, ist das wirklich? Und dann dieses Video, was ich jetzt schon das 12. Mal heute gesehen habe, also gestern und heute zusammengerechnet, siehst du diesen Gang durch Hausflur, biegt ab in Raum und du siehst dann erstmal Fotos von MJF, alles klar, cool. Aber dann siehst du halt mehr und ich fand das so schön verpackt, dass du halt das Regal siehst mit so Sachen, die Bezüge haben zu seinen alten großen Matches. Das heißt halt, vom Doc Collar Match mit CM Punk war die Kette da. Du hast ein Nightmare Family T-Shirt da gesehen. Du hast den Feuerlöscher gesehen, mit dem er Daniel Bryan damals geschlagen hat. Bryan Danielson geschlagen hat. Und so weiter. Und dann siehst du halt den Anzug. Er dreht sich um. Und alles aus der Ich-Perspektive. Er nimmt ein Foto raus. Adam Cole, der am Jubel ist. Und dann aber ist zerrissen. Also die zweite Hälfte daneben. Die alte Freundschaft. Er hält das daneben. Weiß einfach so, okay, das ist der Moment. Und das Video fand ich richtig, richtig, richtig gut produziert.
Ja, also das Video hat mir gut gefallen. Das war halt interessant beim ersten Mal sehen, weil du siehst so ein Haus mit relativ engen, langen Gängen und du denkst dann, okay, das ist irgendwie so eine Art Horrorfilm oder sowas. Jetzt kommt hier irgendwie der Teufel. Dann kommst du in so einen Raum, wo auch das Gear von MJF hier auf so einer Kleiderpuppe drauf ist. Und du erkennst natürlich, wenn du eben diese letzten Jahre MJF verfolgt hast, dann siehst du natürlich diesen Bezug. Für mich war es irgendwie so die Frage, was ist das? Ich glaube nicht, dass das hier jetzt das Haus von MJF ist, weil MJF ist ja hier der reiche Typ. Das ist so ein bisschen das creepy Geisterhaus, dann mit einem sehr karg eingerichteten Raum.
Das war voll cool, das ist eine mediterrane Villa.
Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite, vielleicht hat sich hier MJF ein bisschen zurückgezogen und aufs Wesentliche beschränkt. Ja, was jedenfalls passiert hier, die Musik von MJF beginnt auch zu spielen, er kommt raus.
Da wurde es laut. Da gab es einen Pop. Mein lieber Scholli, war das laut. Na komm, jetzt gib mal zu, sei mal auch mal ein bisschen Mark. Das war doch einfach in dem Moment, wo die Musik spielte, dieser Pop, der war ja gigantisch.
Ja, das war super cool. Also ich habe es ja live geguckt und bin da mit einem großen Grinsen da gesessen. MJF kommt hier raus mit der Triple H Memorial Jeans Lederjacke, aber mit kleinem Twist natürlich hinten mit seinem Muster vom Schal drauf.
Da haben wir übrigens noch eine Kleinigkeit, weil das hatte ich mich vorhin vergessen. Als er diese Fotos zusammengesetzt hat, er war ja vor seinem Anzug mit dem Schal. Er hat den Schal nicht genommen. Er hat den Schal jetzt auch nicht getragen. Und das fand ich cool.
Ja, also es gibt jedenfalls hier den schallosen MJF. Er kommt zum Ring, ja, Adam Cole natürlich schwer schockiert, möchte dann aber, und das ist ein bisschen der zweite ganz kleine Kritikpunkt. Jetzt haben wir zuletzt gesehen, MJF, der hier von seinem besten Freund enttäuscht wurde, der verprügelt wurde. Das war im Dezember. Jetzt haben wir knapp ein halbes Jahr nichts von MJF gesehen. Jetzt kommt er hier raus und steht erstmal mit Adam Cole im Ring, guckt den an. Adam Cole will hier eine Umarmung. MJF lässt sich da kurz drauf ein. Da gibt's natürlich hier den Kick zwischen die Beine. Und dann gibt's einen Brainbuster, der sozusagen ausreichend ist, um Adam Cole hier von der Bühne zu fegen. Und die einzige Kleinigkeit, die ich ein bisschen kritisiere, ist, da hätte ich mir eher erwartet, dass es hier sofort auf die Fresse gibt und nicht hier dieses Mini-Geplänkel mit der Umarmung.
Ja, siehst du, ich hätte es anders gemacht. Also mich jetzt auch, das ist an der Sequenz für mich das letzte Negative. Ich fand, man hat damit Adam Cole geschadet. Und zwar deutlich, weil du hast ihn halt wie ein Volldepp aussehen lassen, weil natürlich weiß, nee, der wird das jetzt nicht machen. Und er kriegt halt den Hintern versohlt. Warum machst du es nicht einfach? Du kannst dieselbe Promo danach genauso halten, indem du einfach machst, Adam Cole sieht, wie MJF wieder zurückkommt und geht aus dem Ring und flüchtet. Einfach abhauen. Du hast denselben Effekt. Der Ring gehört MJF. Adam Cole hast du nicht geschadet. Passt zu dem bisschen hinterhältigen und weinerlichen Heel. Passt. Hätte ich so genommen. So fand ich es halt einfach ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, ich komme jetzt mal einfach mit meinem Monolog, damit das mal alles durch ist. MJF nimmt das Mikrofon und holy fucking shit, das ist einfach ein anderes Level. Dieser Mann nimmt das Mikrofon und du merkst an den ersten 2 Minuten, alles klar, da kommt halt keiner ran. Ist einfach so. Also der Mann kann reden und er hält eine Promo, wo er wieder etwas macht, was halt einfach, ich glaube, manche unterschätzen ihn. Zum Beispiel anfangs sagt er halt, ja, ich brauche keinen New Japan und auch keinen Vince McMahon. Natürlich alle, oh, er hat es gesagt, um absoluter Superstar zu sein, sondern MJF hat MJF gemacht. okay, man könnte ihn drauf reduzieren. Er macht immer kurz einen Verweis auf WWE und gut ist, um mal kurz einen Pop zu ziehen oder ein O. Aber dass er halt im Laufe der Promo, ich finde es bei ihm schön, wo du merkst, der Kerl liebt Wrestling durch und durch und kennt das durch und durch. Dann macht er halt irgendwann halt eine Aktion Richtung Ric Flair, kommen wir nachher dazu. Und am Ende halt einen Schlusssatz einfach zum Iron Sheik, 1:1. Wo du einfach denkst, ja, er hat immer diesen Blick nach hinten in die Vergangenheit, aber geht nach vorne. Und das fand ich so brutal großartig. Erstmal schön, ihn wiederzusehen, aber wo du einfach merkst, was gefehlt hat.
Absolut, also die Promo war richtig gut. Er hat auch gesagt, also kein Haha mehr, kein Bullshit, kein Kangaroo-Kick. Es geht jetzt nur noch um Hass, 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 Hate, Hate, Hate. Und wenn du sozusagen vom Hass getrieben bist, da ist niemand sicher. Und vorhin auch gesagt, also er hat Adam Cole etwas gegeben, das hat er noch nie einem anderen Menschen zuvor gegeben, nämlich Vertrauen. Aber das ist jetzt vorbei, also er wird nie wieder irgendjemandem vertrauen. Und genau wie du sagst, er hat dann die Maske, die ja noch da lag, die Adam Cole dabei hatte, dann hat er hier den Ric Flair gemacht, hat sich hier die Jacke ausgezogen, den Elbow Drop auf die Maske, hat gesagt, also er versteckt sich nicht mehr, nur Feiglinge verstecken sich hinter einer Maske. Ja, und es ist keiner mehr, es ist niemand sicher vor ihm. Und was er dann gemacht hat, er
das
hat gesagt,
war krass. ich weiß nicht, aber wie ging es dir, bevor du sagst, mal eine Frage, jetzt mal also als nicht Smart Mark, sondern als Mark, als normaler Fan. Wie ging es dir, als wir das gesehen haben, ist Sarah neben mir aufgesprungen und hat gejubelt vor der Couch. Und ich hing da so, ach du Scheiße, ist das cool. Wie fandest du das?
Du meinst den Abschluss des Ganzen?
Den Abschluss des Ganzen, ja.
Es ist schwierig. Ich fand's sehr cool, aber ich habe mir gedacht, wozu haben wir die letzten 2 Jahre über den War of 2024 gesprochen, wenn man es jetzt so auflöst? Also ganz kurz, was macht er? Er sagt, er spricht plötzlich an, er sagt, ja, und was meinen Vertrag angeht, also ich bin all in, ich bin double or nothing und lässt sich hier, zieht das Hosenbein hoch, sagt dem Kameramann, er soll hier reinzoomen und er hat ein Tattoo, da steht Bet on yourself, also ja, vertrau auf dich selber, du bist quasi das Wichtigste, mit dem AEW-Logo. Das heißt, er löst hier auf, er sagt, ich bin und bleibe hier ein Teil von AEW, ich gehe hier nicht weg, und hat gesagt, ich bin der Wolf of Wrestling, also seine Anspielung auch auf den Film The Wolf of Wall Street.
Wo er auch dasselbe Zitat sagt.
Genau, because I'm not fucking leaving, sagt er. Ja, die Crowd natürlich rastet komplett aus. Ich fand die Promos sensationell. Ich fand sie gut. Ich bin unglaublich froh, dass wir MJF auch als Charakter wieder haben. Ich bette das trotzdem nochmal ein in etwas. Also das mit dem Vertragsstatus, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders verpackt. Ich finde, man hat halt hier ein paar Wochen TV-Engels eigentlich verschenkt, weil was gereicht hätte, ist, wenn du hier weißt, MJF ist wieder da. Der vertreibt hier entweder Adam Cole oder er kickt ihn halt sozusagen ohne diese Umarmung zwischen die Beine. Es gibt den Brainbuster und er geht wieder. Weil dann weiß ich, okay, MJF ist wieder da, aber was hat der zu sagen? Ich möchte die MJF-Promo hören. Natürlich, jetzt haben die Leute eh schon dafür bezahlt. Haben sie das bekommen? Coole Sache. Auf der anderen Seite hätte ich mir gedacht, wenn ich jetzt ankündige, MJF ist wieder da, seine erste Promo, was hat er zu sagen, gibt's Mittwoch bei Dynamite, dann kann ich natürlich hier ein bisschen die Leute motivieren, meine TV-Sendung wieder zu konsumieren.
Okay, darf ich da mal kurz gegen? Jetzt haben wir mal einen kleinen Disput hier, live on air.
Sehr gut.
Ich fand es nämlich sehr, sehr gut, dass man bei Pay-Per-View das gemacht hat. Es hat einfach mehrere Gründe. Zum einen finde ich, es spricht halt auch immer für die Pay-Per-Views, die ganz großen Sachen sind immer bei Pay-Per-Views passiert. Zum anderen ist aber vor allen Dingen für mich der Fakt bei Dynamite und Co., du weißt nie, was für eine Crowd du erwischt. Und du weißt auch nie, wie klein sie ist. Weil einfach die Hallen sind nun mal nicht, du hast nicht Dynamite die ganze Zeit vor 20.000 oder 18.000. Und hier eine Promo mit so einer Crowd, die richtig heiß ist. Und das ist bei jedem Pay-Per-View momentan der Fall. Oder bei fast jedem, bei AEW. Dass du eine heiße Crowd hast und eine ausverkaufte Crowd und eine volle Halle. Wirkt es am Fernseher viel, viel größer, als wie wenn es zum Beispiel bei der letzten Dynamite-Folge du dann so gefühlt in einer Dorfhalle bist, wo du halt einfach nur so ein paar Mannequins hast, die halt noch nicht mal eine richtige Bindung haben. Deswegen finde ich es halt den Weg komplett richtig, das so zu machen, weil du hast halt MJF, du hast dieses Wow und du hast vor allen Dingen, und das ist das, was eine Promo ja auch deutlich nochmal anheben kann, Crowd Reaction. Und hier hast du es gehabt, der hat die, Entschuldigung für die Formulierung, der hat die Zuschauer bei den Nüssen gehabt. Egal, was er gesagt hat, die haben es geschändet. Er sagt Hate. Du hörst auf einmal, schändet eine ganze Halle einfach nur Hass. Egal, was er gemacht hat, die haben die Catchphrases laut mitgemacht wie sonst was. Also einfach dieser Effekt ist ein ganz, ganz anderer, als du den bei Dynamite gehabt hättest. Fürs Rating wäre es vielleicht cooler gewesen. Für den Impact finde ich es sogar besser. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt. Ich finde, es macht halt sogar von der Logik her sehr viel Sinn, weil in den letzten Wochen, AEW ist ja eh in einer, würde ich sagen, geschwächten Position, hast du halt erlebt, dass halt Leute wie Adam Copeland quasi hier für AEW gesprochen haben. Swerve Strickland als Champion spricht für AEW, quasi für die Company. Nicht nur, dass er Champion sein will, sondern er repräsentiert diese Company. Also dieses Thema, wie AEW hier ist was Bedeutsames, das bedeutet uns was. Das zieht sich dann weiter. Du hast das Anarchy in the Arena Match, wo halt Bryan Danielson seit Wochen sehr deutlich in den Fokus stellt, von wegen, hey, das ist AEW und wir sind Team AEW, wir kämpfen nämlich für AEW. Also dieser Tenor, dieses Betonen der Liga. Das ist in den letzten Wochen massiv durchgezogen worden. Und jetzt hast du quasi den absoluten Peak für mich. Derjenige, wo du halt gehofft hast, ey, als Fan, bitte bleib, das wäre halt super, sagt halt einfach nicht nur, ich bleibe, sondern guck mal nach unten, ich habe ein fucking Tattoo mit eurem Logo, mit dem Logo von AEW. Und das erste, was du hörst, sind AEW-Chants. Deswegen passt es von der Chronologie und von der Logik her und Plausibilität absolut für mich zusammen. Und deswegen mochte ich das auch. Und das fühlte sich halt für mich einfach richtig gut an. Und ich wollte, das da hätte ich nicht gern bei Dynamite gesehen. Für die Ratings wäre es gut gewesen, aber ich weiß, bei der Crowd in Las Vegas, die war so gut, war es genau richtig.
Das stimmt. Also die Crowd hattest du. Du hattest knapp 8000 Leute oder 9000 Leute in der Halle. Nein, bin ich natürlich bei dir. Die garantierte lauten Reaktion, die kriegst du dort. Ich hätte mal gedacht, ich hätte das 3 Wochen lang oder 2 Wochen lang wirklich gemolken. Ich hätte mal hier nur den Return gebracht. Ich hätte bei Dynamite gebracht die erste Promo. Und ich weiß ja nicht, was man vorhat mit ihm. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht bei All In das große Rematch hat, wenn Adam Cole dann wieder endgültig fit ist. Also wir wissen ja nur, es geht Richtung Ringfreigabe. Ich glaube, die endgültige Freigabe hat er noch nicht. Und ich weiß ja nicht, ob man ihn irgendwie jetzt in diese AEW gegen Elite Storyline mit einbaut. Aber du hättest halt hier irgendwo die perfekte Möglichkeit gehabt, wenn ihn jemand gesagt hätte, ja, MJF, du bist ja ohnehin nicht mehr lange da, dass er dann hier sagt, nein, ich bin hier Team AEW. Aber ich finde natürlich dein Argument auch gut, dass du sagst, gerade so wie es im Moment ist, dass du hier sagst, den, ja, einen der größten Stars der Company, das sagen wir jetzt von vornherein, der bleibt uns hier längere Zeit erhalten.
Das war ein Statement.
Spricht natürlich auch dafür, klar, ist ein Statement. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil man halt diesen Bidding War of 2024 jetzt so lange aufgebaut hat und das jetzt eigentlich so in einem, ja, nicht in einem Nebensatz, das war schon eine eigenständige Szene in dieser Promo, aber dass man das halt jetzt so ohne irgendeine sonstige Hintergrundgeschichte auflöst, das fand ich ein bisschen, da finde ich einfach, da hat man Potenzial verschenkt.
Eine andere Sache muss ich aber noch anmerken, die ich sehr, sehr gut fand, weil ich finde, ich sage ja halt oft, was ich halt kritisch sehe, Leute debattieren und ich sage dann so, ich weiß nicht warum, wofür stehen die? Und diese Promo war halt nicht nur von so, ey, ich bin da und nach dem Motto, ich gehe auch nicht weg, sondern MJF hat halt innerhalb von, wie lange ging die Promo, weiß ich, 5 Minuten, 10 Minuten, also aber 8 Minuten meinetwegen hat er geredet, innerhalb von 8 Minuten hat er jedem Zuschauer erklärt, wer er ist, was er nicht mehr machen wird, dass er jetzt ein deutlich wieder Badass und rücksichtsloser MJF ist, was sein Ziel ist und dass er halt auch, eigentlich hat er auch geredet wie der absolute Top-Heel, weil er halt sagt, hier auch eure Champions, die können, er hat was anderes gesagt, aber sagen wir einfach, die können mir nicht das Wasser reichen. Das war so cool, einfach weil es war unterhaltsam, weil er ging raus und ich wusste direkt, alles klar, ich weiß, welche Art MJF ich erwarte. Ich weiß, was der Typ vorhat, ich weiß, wofür der steht. Ich weiß, das ist nicht mehr jetzt der MJF von 2023, sondern jetzt sehen wir einen anderen und der will komplett durchstarten. Und der ist übrigens auch für mich ein Kandidat, der halt beim Turnier mal richtig durchballern möchte.
Genau, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wo es hingeht, weil er hat natürlich hier eindeutig gesagt, hier kein Bullshit mehr, alles ist nur noch Hass. Aber die Leute mögen ihn ja trotzdem. Das heißt, entweder man hat hier jetzt sozusagen seinen eigenen Stone Cold Steve Austin, nämlich den Badass, der allen auf die Fresse haut, geschaffen, der aber vom Publikum bejubelt wird. Oder man hat hier wirklich die Chance, wieder einen MJF als Heel zu sehen.
Mit Stone Cold, das fand ich gut.
Ja, wobei natürlich trotzdem diese Undisputed Kingdom Geschichte muss natürlich aufgelöst werden. Also ich denke hier, dass wir einen rücksichtslosen, brutalen, bösartigen MJF sehen werden, der aber trotzdem von den Fans geliebt wird. Also auf das freue ich mich. Und ja, nichtsdestotrotz, auch wenn wir nicht die erste Promo bei Dynamite sehen, also ich bin sehr gespannt, was MJF am Mittwoch machen wird.
Ich total. Und jetzt weg von Dynamite, Wochenshow. Wir haben noch ein Pay-Per-View zu besprechen.
Genau, wir haben da noch so ein paar kleinere Matches haben wir noch vor uns. Genau, es ging weiter. Den Papagan haben wir im Opener gesehen. Jetzt ging es hier um die Unified World Trios Titles, also sowohl AEW als auch Ring of Honor. Ich hoffe auch, die bleiben Unified, also ein paar Titel weniger wären ganz gut.
Ja, aber bitte als einen Belt. Das sind ja ein bisschen zu viele Titel. Also am Ende, das sah halt echt wild aus.
Ja, also die Switchblade Jay White und die Guns, also der Bullet Club Gold, verteidigen hier gegen den Death Triangle, also Pac, Ray Phoenix und Panther, hatten ja auch einen entsprechenden Aufbau, vor allem zwischen Pac und Jay White in den letzten Wochen. Da hat er zunächst auch mal im Vorfeld gesagt, ja, der Death Triangle ist jetzt nicht das, was ihn am meisten beschäftigt, Pac. Im Endeffekt war es dann aber doch so, also Ray Phoenix ist ja auch vor wenigen Wochen erst relativ überraschend zurückgekehrt, haben wir dann seither nicht gesehen. Zwischendurch hat auch mal keine Freigabe wieder bekommen für ein Indie-Match. Aber jetzt offenbar soweit wieder fit und wir haben hier ja die große Rückkehr vom Death Triangle als Six-Man-Truppe. Und ja, auch da ist es ordentlich zur Sache gegangen gleich mal.
Ja, also es ging schnell los. Ich mache es einfach mal grob. Es ging schnell los, gab dann eine sehr lange Isolationsphase, wo halt Bang Gang halt klar so Standard-Heal-Tag-Team-mäßig agieren. Irgendwann gab es diesen AEW-Multiman-Knopfdruck, wo man sagt, okay, jetzt einfach alle, jetzt ist es egal.
Jetzt darf mal jeder seinen Finisher spammen, genau.
Genau, jetzt darf jeder und jetzt ist einfach nur alles nur noch Chaos und generell nur Tempo. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also die Isolationsphase, ich bin halt kein Fan von Isolation, gehört aber zum Wrestling dazu, kann ich mitnehmen. Aber alles danach war richtig, richtig stark, beeindruckend. Auch beeindruckend, wenn du halt siehst, dass in Wave Phoenix war das, glaube ich, der ist dann unter Penta rausgesprungen, Penta dann über Wave Phoenix rausgesprungen. Es ist immer wieder absolut beeindruckend, wie fantastisch Pack im Ring ist. Ich liebe Desto Engel, ich liebe Pack. Ich finde auch, Pack könnte eigentlich viel, viel mehr machen. Und ich nenne ihn nicht Pack, sondern Pack. Story war natürlich ganz klar dieses große Aufeinandertreffen zwischen Pack und Jay White, was halt provoziert wird, aber Jay White alles macht, um auszuweichen und es dann doch nicht dazu kommt, am Ende halt doch. Und trotzdem war es halt so, dass die Bam Bam Gang gewinnen kann, verteidigen kann durch einen Eingriff, mal wieder, durch einen Rückkehrer, Robinson ist wieder da. Ja, Finish, ich hätte den Eingriff nicht gebraucht, er macht Sinn, passt schon, aber im Endeffekt, ich glaube, jedem Fan geht's halt gleich, jeder möchte eigentlich das Single-Match-Pack gegen Jay White sehen und ich glaube, darauf läuft es auch hinaus. Ich glaube nicht, dass das vorbei ist.
Nein, ich glaube, das werden wir auch noch sehen. Also es war ja dann so, die Guns haben ja diesen goldenen Baseballschläger, den sie auch immer mit dabei haben, in den Ring geworfen, war der Referee dann abgelenkt. Pack geht für den Black Arrow aufs Top Rope und Juice Robinson kommt raus, kickt ihm oder schlägt ihm sozusagen die Beine weg. Er landet hier unbequem am obersten Seil. Es gibt den Blade Runner und den Pin. Also ja, rock hard. Juice Robinson jetzt wieder da, die Bullet Club Gold wieder vollzählig. Und ich denke auch, dass hier einerseits wir das Jay White Singles Match noch irgendwann bekommen werden. Und ich freue mich natürlich, weil du sagst hier, Pack, bin ich bei dir, absolut fantastischer Singles Wrestler, gerne mehr davon. Der war ja auch schon mal International Champion, also als es noch der All-Atlantic Titel wäre. Das heißt, ich hätte auch gar nichts gegen so eine kleine Titelverteidigung von Will Ospreay gegen Pack. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen, dieses Match, nicht bei All Elite. Und ich glaube, das wäre auch eine schöne Bühne für dieses Match.
Ja, total. Ich finde auch bei Pack, man unterschätzt ihn, weil er sehr athletisch ist und halt wegen seinem Akzent. Aber ich finde, Pack kann halt auch Stories verkaufen. Der kann Promos halten. Den kannst du theoretisch, das ist vielleicht auch Fluch und Segen zugleich, den kannst du in jede Konstellation reinwerfen und du weißt, er wird abliefern. Wenn du halt sagst, ey, wir brauchen Übergangsfehde für irgendeinen Champion, er wird immer abliefern. Und ich finde, er braucht es, oder er hat das mal eine vernünftige Fehde verdient und Jay White, muss ich jetzt mal auch mal sagen. Wie gesagt, das Match schließe ich ab als, fand ich echt gut, hat Bock gemacht. Aber ich finde, der Bang Bang Gang klappt da, was auch immer, tut Jay White nicht gut. Der muss da irgendwie raus, weil Austin Gunn und Colton Gunn sind ja ganz nett, aber die sind einfach unter seinem Level. Und ich finde, Jay White musste jetzt irgendwann mal als Singles Wrestler mal richtig durchstarten lassen.
Ja, also irgendwie, das ist halt die Gefahr, dass der ein bisschen verloren geht vielleicht als Singles Wrestler. Mit dem Bullet Club gibt's dann natürlich so, dass das den Entertainment Unterbau, aber ich bin schon bei dir, also von Jay White als Singles Wrestler müsste man eigentlich mehr sehen, als wir es jetzt tun, aber ich sage auch schon seit, glaube ich, über einem Jahr, der ganze Bullet Club gehört mal ordentlich ausgemistet, also sowohl der Bullet Club Gold als auch das Gegenstück bei New Japan. Und mal sehen, also Forbidden Door steht ja auch vor der Tür, vielleicht kann man da ja Jay White auch gegen seine ehemaligen New Japan-Kollegen ein bisschen sinnvoller auch in einem Singles-Match oder so einsetzen.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen kürzer bei uns pro Match. Wollen wir weitermachen?
Jetzt können wir auf jeden Fall, also Timeless Toni Storm war das nächste Match auf der Card, nämlich gegen Serena Deeb um den Women's Title. Und ja, auch da haben sie ein bisschen Misscast, also natürlich Timeless Toni Storm als Heel mit Mariah May, mit Luther, Serena Deeb, die ja auch eine sehr emotionale Geschichte auch erzählt hat im Vorfeld von ihren Krampfanfällen und so, die sie hatte, wo sie nicht wusste, ob sie jemals wieder in den Ring zurückkehren kann. Aber die Leute lieben halt einfach Toni Storm und egal, wen du ihr entgegenstellst, das schadet eigentlich fast der anderen Person. Ja, erste Hälfte des Matches war nicht wahnsinnig viel. Serena Deeb hatte natürlich ein bisschen auch die technische Überlegenheit präsentiert, hat so ein bisschen auch diesen alten Bryan Danielson-Spot gemacht, wo sie Toni Storm eigentlich verknotet hat, die sich dann nicht entsprechend befreien könnte. Und dann hat man ein bisschen eine Geschichte erzählt mit Mariah May, die hier mehrfach versucht hat, das Handtuch zu werfen, von Luther dann entsprechend dran gehindert wurde. Und ja, natürlich dachte Toni dann am Schluss, dass Luther fast derjenige gewesen wäre, der das Handtuch werfen wollte für sie.
Ja, das war ein guter Twist. Ich meine, das läuft ja eh irgendwann hinaus auf Toni Storm gegen Mariah May. Das war für mich jetzt quasi der offizielle Startschuss, dass es halt jetzt in die Richtung geht. Wahrscheinlich Richtung All-In. Würde halt für mich Sinn machen.
Würde Sinn machen, ja.
Das nehme ich auch mit. Ich muss allerdings erstmal sagen, ich will ja nicht der Mecker-Cop sein, ne? Aber AEW hat halt jetzt ja extra diese Bookerin bekommen, die ja nur für die Frauen da ist. Das ist ja die auch so gut mit Monet kann. Wie zum Teufel kann man eine Fehde so booken, dass kein Mensch weiß, wer Face und wer Heel ist? Das lag jetzt nicht nur daran, dass Toni Storm beliebt ist, sondern du hast halt in der einen Woche Serena Deeb, die diese Rede hält, ganz klar faceisch. Gibt's den Begriff überhaupt? Egal. Ganz klar auf jeden Fall Babyface. In der nächsten Woche hingegen ist Serena Deeb diejenige, die zuschlägt und eigentlich heelisch ist. Danach hast du dann wieder Toni Storm, die eigentlich heelisch ist. Und dann am Ende in der Go-Home-Show hast du halt Serena Deeb, die wieder heelisch ist. Und ich hing da während der ganzen Wochen nur davor, ja, was wollt ihr mir gerade erzählen? Zu wen soll ich denn jetzt halten? Wo soll ich invested sein? Und das hast du halt auch beim Publikum gemerkt. Klar ist Toni Storm beliebt, aber das Problem war einfach, die Geschichte war halt nicht sinnvoll rübergebracht, dass du halt weißt, okay, die Figur ist das, die Figur ist das. Entscheide dich als Fan, auf welcher Seite du bist, sondern einfach so. Eigentlich ist irgendwie beides da. Wrestlerisch fand ich das halt gut. Das Match war wirklich gut. Das ist jetzt auch kein gut im Sinne von, ja, andere Begriff von Scheiße oder sonst was, sondern es war gut. Das ist ein Kompliment. Es ist aber auch zeitgleich das Negative daran, weil einfach so gut es technisch war, es fehlte halt für mich komplett die Emotion, obwohl es auch einen richtig unfassbar knappen Nearfall gab von Serena Deeb an Toni Storm, wo ich dachte, huiuiuiui, das war knapp. Das Finish war gut, es hat alles an sich Sinn gemacht, es war schick anzusehen, aber es war irgendwie so banal. Weißt du, ich meine?
Ja, das stimmt, also das war, ich weiß genau, was du meinst, ich bin ganz bei dir. Das ist das, was ich gesagt habe. Also Toni Storm funktioniert einfach mit ihrem Charakter so gut. Die Leute wollen hinter ihr stehen. Die müsste eigentlich ein Babyface sein. Und egal, wen du entgegenstellst, das war ein Problem von Diana Perrazzo, das war ein Problem jetzt hier in diesem Match mit Serena Deeb, das war ein Problem mit Thunder Rosa. Egal, wen du ihr entgegenstellst, die Leute sind eigentlich automatisch gegen das eigentliche Babyface. Vidiano hat es jetzt letztlich auch schon zum sinnvollen Turn geführt. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Also die Toni Storm ist mit ihrem Charakter dermaßen unterhaltsam, dass es eigentlich schon fast ihren Gegnerinnen schadet und das in jedem Match.
Ja, irgendwie schon. Oder wenn du es halt eh schon weißt, dann book halt Serena Deep als richtig badass gefrustete Wrestlerin, die ein Heel ist und die halt gefrustet ist, weil sie nach der Verletzung war und das ganze Rampenlicht ist aber auf Toni Storm. Dabei hat sie es doch geschafft, sich zurückzukämpfen. Hast du eine Motivation, lass die dann einfach auf Toni Storm in jeder Gelegenheit einprügeln, dass du halt sagst, von wegen so, ey, wir sind hier zum Wrestling da und nicht für irgendeine Hollywood-Show, dass sie halt dieses Gimmick auch noch hast. Und dann bin ich mehr dabei, weil das Match war halt nicht schlecht, aber es fehlt halt für mich diese absolute letzte Wucht. Nee, nicht schlecht, ist auch doof. Das war wirklich gut anzusehen. Das war ein richtig gutes Match sogar. Aber es fehlt halt einfach dieses gewisse Etwas, diese Kirsche auf der Sahnetorte und die Sahne fehlt da auch ein bisschen. Ja, Daumen nach oben für das Match, aber werde ich mich dran erinnern? Nein.
Aber das war ich nicht, das ist richtig.
Ja. Das nächste, also ich mache mal jetzt einfach mal den Sprung. Ich bin jetzt mal derjenige, der aufs Gaspedal drückt. Das nächste Match, ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut. Sarah auch, weil Sarah findet zum Beispiel, dass Trent Barretta eigentlich so ein bisschen unter Wert verkauft wird oder eingesetzt wird. Jetzt hat er mal eine Storyline, eine gute Storyline, die sich ja also nicht nur auf Orange Cassidy hier bezieht, sondern eigentlich auf die ganzen Best Friends, dass er halt wirklich seinen besten Freund in die Rente schickt, zeigt euch, die Best Friends ja zerbrechen, weil die einen ja, versuchen, das zusammenzuhalten, aber dann andererseits, ja, hör mal, Trent hat schon irgendwie recht, und aber nee, doch wieder auf Cassidys Seite sind. Ich finde vor allen Dingen, Trent vom Aufbau her hat mir gefallen, er ist ja halt ein richtiger Heel, ein richtiger Arsch, aber ich muss halt zugeben, obwohl ich Orange Cassidy-Fan bin, so Unrecht hat er halt nicht mit dem, was er als Motivation hat und was er halt sagte. Und deswegen habe ich mich eigentlich richtig auf dieses Match gefreut. Wir haben im Tippspiel auch die Frage gehabt, von wegen, wie viele Leute werden beim Pay-Per-View bluten. Ich habe gedacht, okay, das Ding wird eine richtig intensive, brutale Schlacht, wo halt wirklich es keine Gefangenen gibt, kein Spaß hier, Spaß da, sondern das ist, ey, wir hauen uns die Körper ein wie sonst was und Trent lässt jeden Frust und jede Wut raus und Orange Cassidy sieht auch komplett rot. Und dann kam das Match und ich kam mir vor wie im falschen Film. Weil das Match, was ich gesehen habe, das war so normal. Also es fühlte sich absolut an, das Ding hättest du so bei Dynamite bringen können. Und ich hätte gesagt, ja, war ein cooles Dynamite-Match, aber das war halt nicht ein Match passend zu dieser Fehde, die ja gut erzählt ist und die auch gut funktioniert. Und da fehlte für mich einfach diese Brutalität, diese Härte, dieses komplett Rücksichtslose, sondern es war ein Match.
Ja, aber ich glaube, das war genau das. Es war ja als solches angekündigt. Also Orange Cassidy im Vorfeld konnte sich ja hier gegen Trent durchsetzen, mit aber ja nicht wirklich einem eindeutigen Sieg, einem dominanten Sieg, sondern ja auch, glaube ich, mit einem Roll-Up, also einem Flash-Pin. Und jetzt hat ja Trent ihn hier explizit zu einem Wrestling-Match herausgefordert, ohne irgendwelchen Stipulations. Also es ging hier schon, es gab die Attacke gegen den Kehlkopf und solche Dinge. Aber es war eben, wie du sagst, jetzt nicht so diese Blutschlacht. Und ja, Orange hat sich hier erneut nicht so dominant, nämlich auch wieder mit einem Roll-Up durchgesetzt. Und Trent hat hier dann ja einfach die Halle verlassen. Also der ist einfach hat gesagt, nein, interessiert mich nicht mehr. Rocky Romero kam ja dann noch raus, mit dem wollte er auch nichts zu tun haben und ist dann eigentlich hier durchs Publikum gegangen. Das heißt, ich glaube, die Geschichte ist noch lang nicht auserzählt.
Ja, aber es ist falsch erzählt.
Naja, Rocky wollte ja auch zuletzt wieder mit ihm irgendwie zusammenkommen. Das hat er ja auch abgelehnt. Das heißt, entweder werden wir jetzt dann mal den Trent hier bei der Don Callis Family sehen. Das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass der jetzt doch hier irgendwie bei der Don Callis Family auftaucht und dass es dann irgendein wildes Stipulation Match geben wird, um diese Fehde beizulegen. Aber im Moment, also ich glaube, wir sind hier irgendwo so in Kapitel 2 oder 3. Das können wir uns wahrscheinlich wirklich erst ansehen, wenn die Geschichte auserzählt ist. Aber ich bin bei dir, also das Match selbst,
ja, das war auch nicht gut.
War gut. Naja, es war okay. Es war ein gutes, ich sag mal, ein gutes TV-Match. Aber eben nicht das, was wir uns wahrscheinlich erwartet hätten.
Ja, aber das ist halt für mich das Problem. Wenn du halt die Story sagst, ich erzähle die noch nicht mit dem Highlight, dann bringt dieses Match nicht beim Pay-Per-View. Weil die Tatsache, Trent Barretta hat nicht viele Single-Matches bei Pay-Per-View. Jetzt hast du das Aufeinandertreffen beim Pay-Per-View. Also ist die Erwartung einfach für jeden Fan nicht von, das ist jetzt Kapitel 2 von 8 oder so, sondern einfach so, okay, das ist es. Jetzt liefer ab. Und zwar richtig, jetzt will ich diese Schlacht sehen. Es gibt ja auch, dass es ein Wrestling-Match ist, ist ja nicht das Problem. Nur ein Hindernis, dass es brutal ist. Und brutal muss auch irgendwie nicht Blut sein, obwohl es halt auch genug Wrestling-Matches gibt, wo man einfach bluten kann. Aber trotzdem ist die Art und Weise, wie dieses Match durchgeführt wurde, erstmal war es echt langsam. Klar hast du ein bisschen erzählt, ey, ich kenne dich, also konnte ich den Move aus, ich kenne dich, also konnte ich auch wieder und du auch wieder. Aber mir fehlte halt bei beiden dieser Flow der Verbissenheit, dass du halt wirklich das Gefühl hast, ey, das ist so auch ein Machtkampf um die Vormachtstellung, wer halt recht hat, um alles zu, was vorher war. Es war halt so krass, was vorher passiert ist. Da kannst du es halt nicht beim Pay-Per-View und wie du es halt sagst, für ein TV-Show-Match würde ich sagen, das war ein gutes TV-Show-Match. Aber wir sind beim Pay-Per-View in der vollen Halle bei Double or Nothing. Und dafür war das einfach für mich viel, viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn du halt bedenkst, wie lang dieser Pay-Per-View ging. Das Ding mit was anderem, was ich auch nachher sage, hätte ich 1:1, jetzt wo ich weiß, wie es war, gestrichen. Vorher hatte ich richtig, richtig Lust drauf, aber ich hätte einfach gesagt, das ist genau das, was wir hättest streichen können, um ein bisschen Zeit rauszuholen.
Also das ist vielleicht ein Stichwort, die Show ging ja, also ohne Pre-Show sind ja normal mittlerweile bei den AEW-PPVs 4 Stunden, die ging jetzt sogar über 4,5. Das heißt, in dem Sinn bin ich bei dir, das Match hättest du auch nicht auf der Card gebraucht und hättest einen Teil von der halben Stunde zumindest wieder reinbekommen.
Ja, mach es als Main-Event von Dynamite. Exakt dieses Match als Main-Event von Dynamite, wo du dann einen Cliffhanger hast, dass Trent am Ende rausgeht. Okay, bin ich invested. Nehme ich dann mit, wo ich dann weiß, das richtige Finale kommt noch.
Ja, bin ich bei dir. Nächstes Match, es geht um den FTW-Titel, also wie Chris Jericho ihn nennt, den For the World Title. Und zwar in einem Three-Way. Chris Jericho verteidigt hier sowohl gegen Hook als auch gegen Katsuyori Shibata. Die haben sich ja sozusagen gemeinsam den Spot in diesem Match verdient. Da sollte eigentlich ein Three-Way geben, da war noch Brian Keith involviert. Und Brian Keith hat dann sozusagen gegen beide gleichzeitig getappt in dem Match und somit wurden die beide in das Match gesetzt. Und ja, das war so ein bisschen mehr die Art und Weise des Matches, was ich mir eigentlich vom letzten Match erwartet hätte. Da ging es nämlich rund mit Tischen, mit Candlesticks, mit einem ganzen Sack voll Würfel, auf die es entsprechende Moves gab, Mülltonnen. Und ja, auch nicht unbedingt das schönste und sauberste Match. Also da ist auch einiges ein bisschen schief gegangen. Ich glaube, die ganz, ganz wilden Katastrophen hat man vermeiden können. Aber wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, also sie heißt, ja, Shibata ist jetzt hier der Cheftrainer im LA Dojo bei New Japan und darf nie wieder wrestlen und darf keine Schläge gegen den Kopf einstecken. Und dann sehe ich einen Shibata, der so einen Super Death Valley Driver durch einen Tisch macht, der knapp daneben geht, hätte ich da vor ein paar Jahren so nicht abgenommen, die Geschichte.
Ja, kann ich verstehen. Ich muss auch eine Sache dabei, erstmal, ich finde den Aufbau von dem Ding halt ein bisschen schwierig, weil ich kann mit der Chris Jericho Storyline, die zündet bei mir einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es doch einfach an Hook und da habe ich mir 2 Punkte, die ich einfach mal vom Herzen loswerden will. Nummer 1, ich werde ab jetzt bei jedem Pay-Per-View, wo ein Chris Jericho Match ist, sagen, ich möchte Chris Jericho nicht mehr im Ring sehen. Ich finde den Typen großartig, wirklich, ist, was der fürs Wrestling gemacht hat, fantastisch. Wie er am Mikrofon ist, immer noch ganz große Sache. Der kann jedes Gimmick irgendwann erzählen. Super. Aber im Ring, er versucht halt immer noch zu worken wie Chris Jericho, ist aber in einem Körper von einem alten Chris Jericho. Und ich glaube, das ist das Problem, weil einfach in Sachen Timing geht mittlerweile halt so viel daneben und wirkt so sloppy und ich habe einfach keinen wirklichen Riesenspaß dabei. Auch wenn die FTW-Regeln das kaschieren können, hast du es trotzdem halt massiv gemerkt. Und Nummer 2 ist halt Hook. Und da muss ich einfach mal sagen, mein Problem bei Hook ist, ich finde, der bringt echt viel mit. Aber wenn man halt ganz ehrlich ist, der Hook, den wir jetzt sehen, ist exakt der gleiche Hook von vorher, der immer noch um den FTW-Championship Belt kämpft und der 1:1 dieselben Sachen macht. Also ich finde, Hook ist halt immer noch davon entfernt, dass er halt ein Charakter ist, der sich entwickelt.
Und naja, ich kann, vor allem Hook ist auch jemand, der sich so im Ring nicht so, wenn ich denke, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren haben wir Hook das erste Mal wirklich als Wrestler im Ring gesehen und da hat er diese coolen Suplexes und diese coolen Sachen gemacht und du hast gedacht, boah, wenn der jetzt hier noch 2 Jahre lang regelmäßige Ringerfahrung kriegt, in 2 Jahren ist der richtig gut.
Ja, aber da kommt und halt nichts mehr.
Er macht halt immer noch das Gleiche, genau. Und du hast ihn auch, also natürlich mit dieser, man baut da auch diesen FTW-Titel um ihn auf. Das war mit Jack Perry so, das ist jetzt mit Chris Jericho so. Er hat dann immer einen Grund zu kämpfen. Aber irgendwann musst du diese, ich nenne es mal Stützräder, auch wegbringen. Das heißt, ich glaube, das Beste, was Hook irgendwann passieren kann, ist, dass er sich diesen Titel zurückholt und sagt so, und diesen Titel werfe ich jetzt weg. Ich will jetzt, also ich möchte nicht nur auf den FTW-Titel reduziert sein, sondern...
Ja, der Titel muss verschwinden.
Der muss einfach eigentlich weg. Das war eine coole Geschichte, als Test ihn zurückgebracht hat am Anfang. Und das ist auch so ein, ja, wie gesagt, ein nettes Gimmick für Hook. Aber das darf halt nicht der Hook-Storyline-Titel werden die nächsten 10 Jahre, sondern
ja, vor allem
der muss auch irgendwann mal verschwinden.
Hook muss auch mal langsam irgendwann mal hinkriegen, dass er halt ein Match erzählen kann. Weil ich finde, bei Hook ist immer noch so, dass du... Ja, kennst du ein Hook-Match? Kennst du alle. Weil ja, so die Abfolge, wie er sich auch vom Selling her oder von der Mimik her präsentiert, ist halt alles sehr ähnlich. Shibata war hier ganz klar der MVP. Ich muss auch sagen, es ist absolut beeindruckend. Ich finde, Japaner haben es ja immer sehr...
Shibata ist immer der MVP.
Ja, aber guck mal, Japaner haben es ja eigentlich immer schwer in Amerika bei der Crowd zu connecten. Auch bei mir, bin ich ganz ehrlich. Weil einfach das Hindernis ist die Sprache. Und dadurch halt das Problem, dass halt der Charakter fehlt. Bei Shibata ist das Skurrile, das habe ich letztens auch Sarah gesagt, eigentlich die Art, wie er wrestelt, ist ja eigentlich nicht das, was ich so abfeiere. Aber ich schaue ihn unfassbar gerne zu, weil ich finde seine Matches wahnsinnig unterhaltsam. Und der hat auch die größten Reaktionen hier bekommen, er hat die Chance bekommen. Er ist ganz klar der MVP. Das Match war für mich, wie soll man sagen, obwohl FTW Rules und obwohl 4,5 Millionen Würfel, das war halt nicht doll. Also auch, gab es auch einen Fremdschirm-Moment, wo Chris Jericho irgendwann auf dem Tisch lag und 5 Minuten gewartet hat, bis halt Shibata und Hook mal auf ihn runterkrachen.
Aber wenn du, also ich habe es mir dann nochmal in der Zeitlupe angeguckt und ich weiß nicht, ob es Absicht war von Shibata, aber wenn...
Nein, nein, das war nicht Absicht.
Nein, nein, das war, du musst mal schauen, ich nehme an, du sprichst jetzt von dem Spot von diesem Avalanche Death Valley Driver, wo...
genau, der hat Jericho, einfach keinen Halt gefunden.
Genau, Jericho liegt hier am Tisch, Hook und Shibata sind oben in der Ecke. Und Shibata nimmt sich Hook auf die Schultern und es gibt so einen Death Valley Driver vom obersten Seil, der soll eben durch den Tisch gehen. Was ihm passiert ist, der Tisch spricht nicht, der Tisch fällt um. Und was Shibata hier noch macht im Hinfallen, also Hook fällt hier und fällt hier auch so mit dem Kopf Richtung Matte. Und es sieht für mich zumindest so aus, vielleicht war es einfach nur noch Teil der Ausführung des Moves, aber es sieht für mich so aus, als ob Shibata im Fallen und im Abrollen noch Hook mit sich zieht, damit der eben nicht den Tisch und Chris Jericho, die gerade umfallen, noch auf den Schädel bekommt.
Ja, das hat Sarah auch direkt gesagt. Nee, das haben wir wirklich beide auch, also Sarah hat zuerst gesagt, ich habe auch direkt gesagt, wegen so, der hat den gerade richtig versucht, den Hintern zu retten.
Ja.
Also da gut reagiert, aber trotzdem.
Aber es war halt ein typisches, ja, Garbage-Match.
Nein, es war kein gutes Garbage-Match. Ich finde, es gibt gute Garbage-Matches und das war kein gutes.
Was wir natürlich noch gesehen haben, ist hier Big Bill, der ja sich hier unter den Learning Tree von Chris Jericho gesetzt hat. Der bekommt dann noch, das sieht bei Big Bill natürlich immer spektakulär aus, weil der einfach gefühlte 4,50 Meter groß ist. Der hat dann noch einen T-Bone Suplex von Hook nach draußen durch einen Tisch durchbekommen. Der sah jetzt auch nicht so gesund aus, aber ja, das ist eben passiert. Und was dann letztlich passiert ist, es kommt hier noch ein neuer maskierter Wrestler in den Ring, der Chris Jericho hier zum Sieg verhilft. Also Jericho pinnt hier Shibata, das heißt Hook sozusagen, ja, hat hier weiterhin Titelansprüche und der maskierte Mann demaskiert sich und es ist Brian Keith.
Der, ja, oder einfach gemerkt hast, bei der halben Crowd, die wussten nicht, wer es ist.
Ja, und das ist auch die Frage, jetzt wird hier Brian Keith sich sozusagen dem Stable anschließen von Chris Jericho, weil, also ich mag den natürlich sehr, sehr gerne und ich, ja, mich würde das freuen, den in prominenterer Position zu sehen, weil ich finde ihn gut. Oder, was ich natürlich auch nicht schlecht finde, ist ja jetzt hier wirklich der Kopfgeldjäger, den du anheuern kannst. Also so wie früher die APA in den 90er Jahren, kann ich mir hier gegen Einwurf kleiner Münze einen Brian Keith mieten, der mir ohne Skrupel, egal ob ich Babyface oder Heel bin, hier zum Sieg verhilft. Also auch das
finde ich glaube es spannend. Also deine Idee finde ich sehr, sehr cool, aber ich glaube Stable, weil sonst hättest du das nicht gemacht, dass er maskiert rauskommt.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, also für mich war das ein Match in Downer. Lass mal weiterspringen, weil jetzt gehen unsere Meinungen hundertprozentig auseinander. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, also es gibt einen IWGP Eliminator, also kein Titelmatch, sondern sozusagen ein Contender-Match. John Moxley gegen Konosuke Takeshita. Warum Eliminator-Match? Auch hier wäre es natürlich sinnvoll zu sagen, warum macht man nicht ein Titelmatch? Naja, es hat ein bisschen mit New Japan zu tun. Der Titel gehört ja eben New Japan und John Moxley hat hier am 9. Juni bei Dominion schon ein Titelmatch gegen Evil angesetzt. Und in Japan ist es eben so, dass du normalerweise sagst, sobald der Champion ein Titelmatch hat, das angekündigt ist, hat der dazwischen keine anderen Titelmatches mehr. Jetzt hat man es halt so gelöst, dass er gesagt hat, okay, wenn Takeshita hier gewinnt, dann bekommt er ein Titelmatch und zwar egal gegen wen, egal wer dann im Nachgang Champion ist, dann ist Takeshita in Japan auch noch mit DDT verbandelt und nicht bei New Japan. Also ich glaube, das hat so ein bisschen politischen Hintergrund auch, warum wir hier nicht ein richtiges IWGP-Titelmatch gesehen haben, ist halt aus US- und westlicher Fansicht ein bisschen dämlich, dass ich sage, wenn der ohnehin verliert, soll er doch ein Titelmatch bekommen. Aber ja, gibt eben,
es
gibt
ist
eben
auch Gründe. Sehr komisch. Ich gebe zu, Sarah, obwohl Sarah die ganze Zeit Dynamite guckt, hat sich nur verwundert angeguckt von so, weil wir hatten dann gesagt, auf jeden Tipps und so weiter. Und sie meinte, ja, hier, Takeshita wird den Titel nicht holen. Ich meinte so, nee, das ist kein Titelmatch. Wie nicht? Ja. Das ist eine komische Regel.
Ja, also das ist irgendwie, das hat man auch nicht so wahnsinnig gut erklärt. Also, ja, klar, es gab diesen, okay, du bekommst ein Titelmatch und wenn du gewinnst, dann kriegst du ein richtiges Titelmatch. Ja, es ist halt so ein bisschen mit der, es ist halt, wenn du mit anderen Ligen zusammenarbeitest, musst du halt gewisse Dinge berücksichtigen.
Ja.
Aber kommen wir zum Match selbst.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also was ist passiert? Moxley kommt hier raus auf jeden Fall mal wie eine halbe Mumie, also der ganze Oberarm, Schulter, alles entsprechend getaped. Und ja, es war ein interessant erzähltes Match, denn es ging im Prinzip darum, die Geschichte vom Match war ganz einfach, der Cashter zerlegt hier Stück für Stück eben diesen Arm von Moxley und Moxley kann sich letztlich trotzdem durchsetzen. Also eine gut erzählte Geschichte, ein gutes Match. Es war so ein bisschen wahrscheinlich dieser Versuch, die Leute davon zu überzeugen, dass hier Takeshita trotzdem einen Titelshot bekommen kann und Moxley besiegen kann, ging auch 17 Minuten. Also ich kann nicht sagen, es war wirklich ein gutes Match. Aber es war also ein bisschen von vornherein klar, was passieren wird.
Gut, wo fange ich an? Mein Highlight des Matches war auf jeden Fall, als Takeshita irgendwann Moxley auf die Kante vom Ring gehauen hat mit verdrehten Armen. Das sah so heftig aus.
Das war richtig grausam, ja.
Ja, also das war ein Spot, wo ich sage, wow. So, den Rest, was ich sagen muss, einfach, wir fanden es strunzlangweilig. Ich verstehe, was man erzählen wollte. Die Kommentatoren haben es ja auch betont, dass Takeshita war ja ganz klar nicht nur da, um Moxley zu zerstören, sondern zu dominieren. Also quasi wirklich zu zeigen, hier, ich bin der Dominantere von uns beiden und war deswegen deutlich langsamer als sonst auch. Wie gesagt, die Kommentatoren erklären mir das auch. Ich sehe es ja auch. Aber das war halt so sehr wie, Kai sagt ja gerne mal, ja, es gibt, John Moxley macht immer eine gewisse Art Match. Und mit dieser Verletzung war das halt extrem, weil du halt einfach diesen Fokus auf den Arm hattest und er den gesellt hat, war es halt einfach dieses immer gleiche Schema. Takeshita haut drauf, macht eine Pause, setzt sich hin, liest eine Zeitung, haut drauf. Moxley wehrt sich nochmal, kriegt einen Schlag durch oder eine Aktion durch. Takeshita haut drauf, setzt sich hin, trinkt einen Kaffee, liest ein Buch, haut dann irgendwann wieder drauf. Und das zog sich halt die ganze Zeit und es waren halt 17 Minuten. Das Storytelling kann ich null kritisieren, kann ich absolut verstehen. Ich kann aber auch verstehen, warum halt die Crowd irgendwann echt langsam leise wurde, obwohl es eine sehr gute Crowd war. Weil wir saßen dann da und ich habe halt auch gesehen, wenn Sarah bei einem Pay-Per-View immer wieder anfängt, auf ihr Handy zu schielen, ist das kein gutes Zeichen. Und Takeshita ist ein fantastischer Wrestler. Ich liebe diesen Typ. Der kann von mir aus auch absolut im Main Event gepusht werden. Mit fantastischen Storylines, weil er liefert ab. Aber diese Konstellation, es gibt einfach manche Konstellationen, die bei mir nicht klicken. Und Moxley und Takeshita war halt leider die Konstellation, die auf diese Art nicht geklickt hat. Also ich fand's langweilig. Und dann fand ich auch noch den Sieger der falsche. Weil wenn du halt sagst, hey, wir erzählen die Geschichte, dass Takeshita Moxley, ich meine, das ist John fucking Moxley, dominiert, dann zieh es auch durch. Und weil jetzt ist einfach so, ja, du hast ihn dominiert, aber eigentlich hast du nichts gewonnen, weil...
Naja, du hast, er hätte es ja gewonnen. Also was sich auch so ein bisschen durchzieht, das hatten wir beim Osprey-Match, wobei Osprey ja den Titel und den Sieg geholt hat, aber der hat auch nicht auf Don Callis gehört. Also vielleicht anders, Will Osprey hat nicht auf Don Callis gehört, hat gewonnen. Takeshita hat auf Don Callis gehört, hat verloren. Denn im Endeffekt ist Don Callis hier wieder zum Ring gekommen, also war mit ihm am Ring und hat ihm sozusagen gesagt, ja, schnapp dir hier die Stühle und setz die Stühle mehr ein. Das hat er dann gemacht. Das hat Moxley aber dann, ja, rumgedreht und es gab so einen Curbstomp auf den Stuhl und einen Death Rider, wo Moxley sich dann durchsetzen kann. Das heißt, es wird vielleicht auch langsam Zeit, diese Geschichte mal zu erzählen. Die Don Callis Family ist ja ein bisschen, ja, auch ein bisschen unglücklich, weil Will Hobbs ist verletzt. Osprey ist ja hier nur das Proforma-Mitglied. Kyle Fletcher ist gut, aber den konnte man auch noch nicht so wirklich umsetzen. Das heißt, vielleicht muss man hier auch irgendwie die Don Callis Family mal entschlacken. Und Takeshita hatte jetzt zwei gute Matches bei zwei PPUs, hat aber beide verloren. Das heißt, vielleicht wird es auch Zeit, hier mit Takeshita in eine andere Richtung zu gehen, vielleicht auch als Babyface und sich auch von Don Callis irgendwann mal zu trennen, weil ich finde Takeshita absolut fantastisch und ich würde den auch gerne eigentlich als Siegertyp sehen, hinter dem auch die Fans sein können.
Ja, ich will vor allen Dingen, dass er mal Storylines kriegt. Weil der Aufbau von dem Match hier war für mich auch leider, es gab sehr, sehr viele Fäden hier oder Matches, die richtig, richtig stark aufgebaut wurden. Das war hier bei dem für mich wieder zu Standard Moxley, von wegen, hey, ich will es, du kriegst einen drauf, ja komm doch. Und dann wird halt gesagt, ja, du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt, ich sterbe im Ring, bla bla bla. Also ich, wie gesagt, ich wusste, es wird auseinandergehen, ich fand das Match echt nicht doll. Das war kein mega Reinfall, es war nur einfach langweilig.
Es war halt, ja, es war lang und es hat eine Geschichte erzählt und die hat sehr ausführlich. Also ich sehe es bei meinen Notizen ja selbst, wenn ich mir bei einem Match, das 17 Minuten geht, gerade mal eine Handvoll Notizen mache, dann weiß ich, es ist entweder nicht passiert oder ich habe irgendwann mal aufgehört, mir alles aufzuschreiben. Ja, kommen wir weiter. Nächstes Match, es ging um den TNT-Title, da hat man schon auch eine schöne Geschichte im Vorfeld erzählt.
Oh ja.
Und zwar war hier Adam Copeland gegen Malakai Black in einem Barbed Wire Steel Cage Match und es ging natürlich hier nicht nur um den TNT-Title, sondern ja, wie kann man sagen, um die Seele von Adam Copeland eigentlich fast auch.
Ja, also ich fand die Storyline, beim House of Black hat man oft keine gute Stories erzählt. Und ich finde, hier hat man eigentlich alles richtig gemacht. Ich war so invested, das hat mir gefallen. Man hat auch die Steigerung, wie man die erzählt hat, die hat mir super gefallen. Man hat es beim letzten Pay-Per-View quasi so richtig anfangen lassen, indem man halt sagt, hey mal, Adam Copeland hat halt die Mist abbekommen, und zwar richtig. Und das hat was in ihn getan. Und Malakai Black möchte genau diese dunkle Seite rauslocken. Er möchte, dass er sich den House of Black anschließt. Adam Copeland musste halt gegen die anderen Mitglieder von House of Black kämpfen, genau, also die sich sogar selbst opfern würden.
Ja, was Malakai Black auch gerne macht offenbar, das hat man ja schon vor ein paar Monaten mit Dex. Er will offenbar gern, dass die Leute ihre Familie hinter sich lassen und
sich dem House of Black
anschließen.
Dass du halt einfach, für mich war da halt eine Stringenz in der Story, dass du halt wirklich sagst, er hat diese Einzelmatches, wo es dann auch wirklich geht, hier Buddy Matthew würde sich halt opfern, dass er einen Stuhl abkriegt, Malakai Black sagt, ich schlag zu, lass die so ein bisschen wie bei Star Wars hier, gib dich der dunklen Seite der Macht hin.
Genau.
Und Adam Copeland macht es nicht. Und dann sagt Malakai, okay, dann gehen wir halt ein Level weiter. Wir nehmen dir halt das letzte Gute, was dich zurückhält, was dieses Böse zurückhält. Das ist so deine Familie, deine Ehe. Wir nehmen den Ehering. Das wiederum hat aber zur Folge, dass halt wirklich die dunkle Seite von Adam Copeland rauskommt, der dann halt auch ganz klar macht, Malakai, du hast keine Ahnung, was du da gerade befreit hast. Und dann halt am Ende bei Dynamite mit diesem Blutbad, was richtig gut war, weil es hat anders als bei WCW halt getroffen.
Ja, absolut. Und Malakai hat das auch richtig schön verkauft. Also das sind ja hektoliterweise rote Soße von der Hallendecke. Jetzt einfach so richtig schön mit so ekligen kleinen Stückchen drin. Also sehr, sehr, sehr schön.
Also die Story super. Entrance hat auch gepasst, dass Adam Copeland mit der anderen Musik rauskommt. Mit
Slayer South of Heaven war
das. Ja, Slayer geht immer. Wo du einfach wirklich das Gefühl hast, ey, das ist so big time düster. Das ist das, was ich beim Pay-Per-View sehen will. Gerade wenn du halt sagst, hier Barbed Wire Steel Cage Match, da macht die Stipulation, die macht in der Konstellation ja auch Sinn. Und mir gefällt diese Storyline so gut. Und dann kam das Match und ich habe gedacht, okay, es wird blutig, beide werden auf jeden Fall bluten. Und das Match war, ich fasse das einfach zusammen, es ist viel passiert. Wir werden wahrscheinlich die ein, zwei Mega-Highlights dann ansprechen. Ich fand das gut. Das war halt kein Match, was super schnell ging, aber was dafür, muss es für mich auch nicht, was dafür aber richtig harte Aktionen hatte. Und wenn eine Aktion, dann waren die halt auch rücksichtslos wie sonst was. Und da ging es halt wirklich nicht darum, ey, wir machen ein schönes Match, sondern einfach, nee, dieser Kampf des beiden Bösen gegeneinander und wer geht weiter als der andere. Und wir hauen uns durch Tische, wir nehmen das ganze Stacheldrahtzeug und drehen uns ins Gesicht.
Ja, das war gleich eins der Ringecke. War gleich eines der ersten Dinge, die er in Copeland gemacht hat. Er hat sich hier gleich mal sozusagen selbst verletzt, indem er gleich mal sofort hier sich so eine Rolle Stacheldraht vom Käfig runtergezupft hat, obwohl es natürlich seine eigenen Hände verletzt hat. Also ich habe zwei Kritikpunkte in dem Match. Das erste ist, es gibt von Slayer auch das Lied Raining Blood. Das kennt man halt nur weniger. Das hätte sich noch besser als Musik angeboten.
Aber das dauert zu lang, das Intro.
Ja, das stimmt. Und der zweite Punkt ist, da kommen wir natürlich gleich drauf im Match, spring mit 50 nicht mehr von überall runter.
Ja, kommen wir direkt zum Spot. Also es gibt halt den Spot, Malakai Black liegt auf dem Tisch, Adam Copeland sagt, ja, ich bin böse, ich bin durchgeknallt, ich springe nicht nur von der Ringecke auf dich drauf und auch nicht von dem halben Käfig aus, sondern nee, ich kletter komplett hoch. Und das war hoch. Das war verdammt hoch.
Das war ziemlich hoch, ja.
Und das, da das muss man halt
das kennen wir natürlich von so Leuten wie Sammy Guevara, die halt auch schon durchgeknallt sind, aber die sind halt 30 Jahre jünger oder 25 Jahre jünger, da geht das halt noch besser wahrscheinlich.
Genau, vor allen Dingen, Sarah hat dann halt eine Sache, als er oben stand, hat gesagt, das Einzige, was er jetzt nicht machen darf, weil sie hat halt Angst, weil normalerweise machst du ja zum Beispiel eine Swanton Bomb oder so nach unten. Das sieht spektakulär aus, ist aber eigentlich das Sicherste, was du machen kannst, weil du knallst quasi entweder mit einem Fox Splash oder so, knallst du flach mit dem Bauch nach unten, sprich quasi auf der Horizontalen, oder bei Swanton Bomb mit dem Rücken horizontal. Sieht spektakulär aus, ist aber nicht so gefährlich. Das Gefährlichste ist aber, und das sagen zum Beispiel auch Feuerwehrleute, wenn es heißt, wenn du aus dem Fenster springst, wie du springen sollst, niemals auf die Füße. Einfach aus zwei Gründen. Nummer eins, deine Wirbelsäule. Weil da können die Bandscheiben komplett dann hast du halt Bandscheibenvorfälle, da kannst du Domino mitspielen. Und Nummer zwei ist die Beine und Füße. Und was macht er? Er springt runter, will halt einen Elbow machen, hat aber keine Horizontale, sondern ist eigentlich vertikal. Also eigentlich steht er in der Luft und steht auch in der Landung.
Also das ist eigentlich, es war mehr wie so ein, das hat ja auch Randy Savage mal bei diesem Age in the Cage Match gemacht, Hulk Hogan gegen Roddy Piper damals. Nur hat er da eben seinen klassischen Double X-Handle gesprungen und das war eigentlich so ähnlich. Also er springt ja eigentlich runter, landet eigentlich am Bein und macht dann aus dieser Position heraus den Elbow Drop auf den Tisch oder durch den Tisch.
Und in dem Moment war es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er knack macht. Vor allem, wenn du ein großer, schwerer Typ bist, ich meine, wir kennen auch einen Psycho-Sit und so, wie mein Bein durchgeht, das kann sehr schnell passieren. Und du hast genau gesehen, das ist in dem Moment passiert. Und um genau zu sein, kam es auch raus, die Diagnose, der Gelenkkopf am Schienenbein ist gebrochen.
Ja, Schienbeinbruch und ja, braucht eine OP und wird mal längere Zeit ausfallen. Ja,
aber das hast du gesehen und das ist einfach, wenn du keinen Sprung von oben machen kannst, wo du halt horizontal auf den Gegner landest, weil du halt Highflyer bist oder sonst was. Ich glaube, kein Fan wäre böse, wenn Adam Copeland das nicht macht. Es wird garantiert von ihm gekommen sein. Aber hätte ich das als Fan gebraucht? Ich stehe auf diese Spots, aber bei ihm hätte ich es nicht, weil ich einfach weiß, der ist halt ein älterer Mann. Und ich bin jünger als er und ich will es auch nicht machen. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo man irgendwann sagen muss, bist du dir hundertprozentig sicher? Weil du musst dann wirklich so landen und dann einfach sagen, hey, wir brauchen das nicht. Weil das Match an sich, und das muss man ehrlich sagen, es war richtig gut.
Ja, also war ja auch noch nicht das Ende. Da gab es, das war Nearfall. Es sind ja dann noch danach Buddy Matthews und Brody King rausgekommen. Also es gab dann einen Spot, da gab es den Kick, der sozusagen einem Copeland hier durch die Tür durchgekickt hat. Also da hat das Schloss und die Kette haben hier nachgegeben, die Tür ist aufgegangen.
Wohlgemerkt, sein Schienbein war da schon gebrochen, er hat es weitergemacht.
Ja, er hat das durchaus weitergemacht. Genau, Matthews und King kommen dann raus und stellen sich zunächst sogar mal gegen Malakai Black auf die Seite von Adam Copeland, klopfen ihm hier auf die Schulter, ist aber natürlich nur eine Finte, der wird hier entsprechend attackiert. Und ja, dann hatten wir natürlich noch das schlecht gehütetste Geheimnis des Wochenendes eigentlich. Also ich habe das...
Ich wusste es nicht.
Du wusstest nicht.
Nein, wir hatten keine Ahnung.
Deswegen
Unwissenheit ist ein Segen manchmal.
Ja, dann verfolgst du hier nicht die deutsche Wrestling-Szene. Denn Kult Wrestling hatte ja dieses Wochenende ihr großes King of Kult Turnier und da war ursprünglich angekündigt ein gewisser Gangrel, der vor einigen Wochen dann absagen musste und ersetzt wurde, ich glaube durch Paul London in dem Fall. Und für mich war irgendwie, und da war diese Adam Copeland Storyline schon ein bisschen im Laufen und ich dachte mir, also wenn du Gangrel bringen willst, dann jetzt. Und ja, so war es auch, also das Licht hat irgendwie begonnen zu flackern. Malakai Black hat das irgendwie schon verkauft, noch bevor irgendwas passiert ist, war so ein bisschen verwirrt. Und ja, dann siehst du plötzlich, dass hier Brody King zu Boden geht und es kommt hier aus dem Ring, von unter dem Ring durch die Matte, wieder Undertaker in seinen besten Tagen, kommt hier Gangrel, der alte Vampire Warrior, und hilft seinem ehemaligen Schützling. Also für die, die es nicht wissen, da gab's in den 90er Jahren, Ende der 90er, als Edge und Christian eigentlich zu Beginn mal bei der WWF aufgetaucht sind, waren sie Teil der Brood und die Brood war sozusagen der Vampirkult um Gangrel.
Mit sehr viel Blut, deswegen auch das vorher mit dem Blut bei Malakai Black und so, das macht ja schon Sinn. Aber wieder ein Eingriff im Rücken. Ich muss es halt erwähnen. Nee, war ein cooler Moment. So viele Eingriffe brauche ich nicht unbedingt beim Pay-Per-View, aber war ein cooler Moment, hat auch gepasst dahingehend, dass Gangrel jetzt nicht irgendwie alle abgefertigt hat, sondern er hat dann selber einkassiert. Also er hat dann nachdem den halt
Kick auch von Malakai eingesteckt, genau.
Genau, und das fand ich halt gut, dass du halt sagst, okay, nee, die beiden Hauptkontrahenten sind die über allen anderen stehen. Sondern es war halt einfach der Moment, aber das hat halt gereicht, dass Adam Copeland Malakai Black besiegen konnte und er sich nicht in House of Black anschließen muss.
Genau, hat ihn dann auch mit Stacheldraht, eigentlich mit so einer Art Crossface, hat er ihn dann ausgechockt. Und auch da interessant, also Malakai Black und dem House of Black sagt man ja nach, dass sie keine guten Verlierer sind. Und auch hier, also Malakai Black tappt nicht aus, sondern er verliert sozusagen das Bewusstsein, der Referee beendet das Match. Also auch da kann er sich zumindest so weit schützen, dass er sagt, er hat hier nicht aktiv aufgegeben in dem Match.
Ja, nee, also war echt, echt gut. Ich finde auch, Malakai hat profitiert. Malakai hatte leider sehr wenig Singles-Matches. Und ich habe im Tippspiel auf ihn getippt, weil ich einfach zwei Sachen gehofft habe. Lass den Mann doch mit beim Singles-Match gewinnen, was Bedeutung hat. Leider nicht passiert. Und Nummer zwei, ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, weil ich möchte eigentlich nicht, dass die Storyline beendet ist, wenn Adam Copeland sich zwischenzeitlich mal den House of Black angeschlossen hätte. Ich hätte das echt gerne gesehen.
Ja, wäre spannend gewesen, aber was jetzt passieren wird, also wir wissen jetzt auf jeden Fall Verletzung und ja, sicher mehrere Monate lang Ausfall von Adam Copeland. Das heißt, der TNT-Title müsste eigentlich vakantiert werden.
Mal wieder.
Jetzt haben wir auf der einen Seite aber schon hier die Ankündigung vom Own Heart Tournament. Das heißt, die Frage ist, haben wir jetzt hier zwei Parallelturniere, haben wir irgendwie ein paar so Elimination-Matches, gibt es eine Battle Royale, wobei Battle Royale gibt es ja jetzt auch schon bei Dynamite, da wird nämlich der nächste Herausforderer für Swerve, fürs Forbidden Door gesucht. Das heißt, ist jetzt die Frage, wie geht man hier mit dem vakanten Titel um, ohne dass man hier eine zweite Battle Royale oder ein zweites Turnier auf die Beine stellen muss?
Gute Frage, nächste Frage. Also noch ein Turnier brauche ich auch nicht, bin ich komplett bei dir. Was man machen kann, dass man Adam Copeland quasi nochmal vor die Kamera haut und dann in einem Segment, ist rein hypothetisch, sagt, dass er irgendwas sagt von hier, Titel hin oder her, ich bin verletzt oder sonst was, aber dann kommt Malakai Black und führt quasi diese Story ein bisschen weiter, das ist halt eigentlich das Böse und dann jetzt komm, ich nehme den Titel weg, ich behalte den so lange und du kommst wieder als der Böse oder sonst was. Also ich finde, man darf hier kein Turnier machen, sondern man muss irgendwas machen mit einer Storyline, weshalb jemand den Titel kriegt.
Ja, Werden wir sehen. Was wir auch gesehen haben noch, jetzt haben wir schon ein bisschen über die Don Callis Family ja vorhin gesprochen. Don Callis war hier nochmal kurz vor dem Mikro bei Lexi Nair, hat hier auch ja sich positiv für Orange Cassidy geäußert. Das war auch in den letzten Wochen so ein bisschen die Storyline, dass er hier vermeintlich Orange Cassidy in die Don Callis Family holen will. Und er sagt, am Mittwoch bei Dynamite wird er einen Vertrag für ein neues Mitglied der Don Callis Family präsentieren. Also mal sehen, ob es dann vielleicht hier Trent Barretta wird oder jemand ganz Neues.
Ja, kommen wir jetzt mal, ich mache es wieder hier Vollgas, kommen wir jetzt mal zu etwas, worüber ich wieder sehr lange Monologe halten möchte, nämlich das Debüt-Match von Mercedes Moné gegen Willow Nightingale um den AWTBS Championship Belt.
Wann ist denn die Mexikanerin geworden bei dir?
Mercedes, also eigentlich sagt man nicht Mercedes, sondern Mercedes, weil meine Cousine heißt auch Mercedes, weil ich bin ja halb Spanier.
Ach so, na gut, dann wirst du es besser wissen als ich. Ich kann mit Mühe und Not nach dem Schuhgeschäft fragen auf Spanisch.
Kann ich jetzt erstmal den Monolog halten, bevor du dann sachlich wirst?
Ja, bitte. Schlag los.
Zwei Sachen. Ich finde die Storyline, nee, andersrum. Moné als Charakter hat bei mir einfach gar nicht funktioniert bisher. Ist einfach, weil es war mir einfach viel, viel zu wenig, viel zu viel Standard und viel zu viel Blabla, was ich anfühlte wie vorgelesen. Aber, was man gut geschafft hat, und da Respekt an Willow, weil das lag auch an Willow und vor allen Dingen an Willow, dass man es mit der Vertragsunterzeichnung richtig rumgerissen hat und dann richtig Feuer reingeballert hat. Und ich hatte Bock auf dieses Match und ich habe vor allen Dingen einfach nur gedacht, liefer jetzt ab. Liefer jetzt zumindest im Ring richtig ab. So, das Match, beide kommen dahin und Willow, die halt, wenn man bedenkt, wo die vor ein paar Monaten noch war, bei AEW, international war die aber anders, aber bei AEW, die hat sich hochgearbeitet. Nicht nur zum Publikumsliebling, sondern die ist am Mikrofon unfassbar gut geworden. Also die ist für mich mittlerweile am Mic eine der besten Frauen bei AEW.
Und sie ist halt einfach unglaublich sympathisch.
Genau, sie ist unglaublich sympathisch, authentisch, wie sie redet und was sie redet, wirkt echt, ich kaufe es ihr ab und im Ring ist sie auch gut. So, und dann hast du Moné da und bevor das Match losgeht, hast du absolutes Big-Time-Feeling in der Halle. Und das lag nicht an Moné alleine, sondern es lag einfach wegen, ey, wir haben Bock auf dieses Match.
Und es gab auch coole Entrances für beide, muss man auch sagen.
Ja, total. Also Moné, das da hast du dieses Money-Feeling. Das war wirklich so Big-Time-Feeling. Willow auch, das fühlte sich direkt groß an. Und das mag ich. Ich will beim Pay-Per-View, wenn es schon heißt Triple Main-Event, bald gibt es bestimmt 10 Main-Event oder so. Für mich gibt es nur ein Main-Event. Aber das Ding hat sich richtig, richtig groß angefühlt. So, und jetzt muss ich mal kurz eine Lanze brechen. Ich habe das damals so gefeiert, dass Moné zu AEW kommt. Und nicht von wegen, weil Moné ist die Beste, sondern einfach, weil es für mich super, super wichtig war. Und wer sich fragt, warum man bei AEW das als so wichtig angesehen hat, Moné zu holen, abseits von Kohle und Social Media und sonst was, dieses Match hat das gezeigt. Das war mit Abstand, mit riesigem Abstand, das beste Women's AEW Match seit langer, langer Zeit oder vielleicht sogar das Gesamtbeste. Das hatte Moné mit Willow zusammen, das war ein ganz anderes Level, als die Frauen sonst bei AEW haben an Wrestling. Also dieses Match hatte einen Flow, sondergleichen, es war spannend, es war spektakulär, es war nicht standardmäßig, es war kein Rumgekreische, es war keine Sloppy-Aktion, sondern alle Aktionen hatten richtig Wucht. Das klingt jetzt sexistisch, ist nicht so gemeint, aber es ist einfach so, das war wie ein Männer-AEW-Match und das ist nur auf die Qualität bezogen. Das war bombastisch gut. Wir saßen da und hatten einfach nur Spaß. 18 Minuten vergingen wie im Fluge. Es gab Up and Downs, es gab Konter, es gab Character Work. Es war einfach Big Time Feeling und ein unfassbar starkes Match. Und das hat gezeigt, auf welches Level die anderen Frauen eigentlich kommen müssen und diese Division kommen muss, damit man sagt, die Division ist kein Problem mehr. Nicht vom Storytelling, weil da muss man doch echt, echt viel machen. Und ich hoffe, dass die Booker das auch machen, bis in diese eine Bookerin, weil da fehlt noch ganz viel. Aber Matchqualität ist das für mich der neue Maßstab bei AEW. Ganz einfach.
Ja, also ich muss auch sagen, war ein sehr, sehr gutes Match. Und ja, das war jetzt nicht AEW, sondern Ring of Honor. Aber auch da, also ich muss sagen, dass das zweitbeste Match, was ich hier in dem AEW Ring of Honor Universum in letzter Zeit gesehen habe, das war auch hier Willow, nämlich gegen Athena beim Ring of Honor Main Event, im Dezember, glaube ich. Also Willow auf jeden Fall absolut fantastisch und auch die Geschichte, die man hier erzählt hat. Also Mercedes Moné war ja lange Zeit, über ein Jahr jetzt, außer Gefecht mit einer, ja, ähnlich, nicht ähnlich wie Adam Copeland, aber die hat ein bisschen was Ähnliches gemacht, wenn auch mehr unabsichtlich, denn es gab hier das Match Mercedes gegen Willow schon einmal bei New Japan in den USA und da war Mercedes am obersten Seil, hat so ein bisschen die Balance verloren und hat sich dazu entschieden, dass sie nach draußen springt und ist sozusagen vom obersten Seil nach draußen auf den Hallenboden gesprungen, hat sich dabei eben den Knöchel beziehungsweise auch den Teil vom Fuß, glaube ich, gebrochen, relativ kompliziert, relativ lange Reha. Und jetzt hat man hier die Geschichte erzählt. Also Willow hatte mit der Verletzung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Darum hat man, glaube ich, auch nie gezeigt, was da wirklich passiert ist in dem Match, weil da sieht man, dass das eigentlich zu 100% die Schuld von Mercedes war, dass sie da einfach diesen Sprung gemacht hat. Aber Mercedes hat hier sich eben auch auf den Knöchel von Willow eingeschossen, hat den bearbeitet und das hat man auch im Match wirklich gut erzählt. Also es gab da mehrere Spots, unter anderem auch einen ich glaube, Fisherman's Buster, wo sie die Brücke nicht halten konnte, weil einfach das Bein nicht belastbar war. Also da hat man sozusagen hier wirklich auch die Geschichte gut erzählt, wie Mercedes auch das Bein und den Knöchel von Willow bearbeitet hat. Dann gab es noch die nicht beabsichtigte oder vielleicht doch beabsichtigte Ablenkung von Stokely Hathaway und Chris Statlander. Da hatte nämlich Willow nach einer Dr. Bomb tatsächlich den Pin gegen Mercedes geschafft, aber der Referee hat es nicht gesehen und dann gab es auch den Kickout. Und ja, letztlich konnte sich Mercedes mit dem Moneymaker durchsetzen, hat hier sich Willow vom Seil aus auf den Rücken geladen und den Finisher entsprechend durchgezogen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach ein richtig gutes Match. Also jetzt nicht nur wrestlerisch, die Transitions im Übrigen fantastisch, sondern halt, wie du halt auch sagst, es wurde eine Geschichte erzählt. Und die wurde halt auch absolut stringent erzählt, auch anschließend, was mit Chris Statlander war, aber jetzt erstmal im Match. Dieses Willow wurde null geschwächt, im Gegenteil. Du hast mitgefiebert, die Crowd war hot wie sonst was. Ich muss es einfach nochmal sagen, ich wiederhole mich, aber jetzt mal mit anderen Worten. Wenn man sagen würde, von wegen so, ey, was ist der allergrößte, in welchem Punkt unterscheidet sich AEW und WWE am meisten, beziehungsweise wo ist der Qualitätsunterschied am allergrößten? Dann ist es klar die Women's Division. Und hier hast du halt gesehen, warum. Das war halt von der Art her, würde ich halt einfach sagen, das war ein richtig gutes Frauenmatch, wie es bei WWE ist. Und WWE ist halt da der Standard. Das war richtig gut. Und auch, wie man das erzählt hat. Und Moné ist auch die richtige Siegerin, weil einfach sie ist zu groß, nicht den Titel direkt zu kriegen, auch wenn ich kein Fan davon bin.
Ja, hier hat man es aber noch, das musstest du hier fast machen, ja.
Genau. Und hier hat man es aber noch so gelöst, dass man halt nicht sagt, hey, Willow, dann halt diejenige, die verloren hat, sondern nee, eigentlich hätte sie sogar gewonnen. Sie ist eigentlich noch mehr over und dann sagst du einfach, dann nutzen wir das Ganze doch einfach dahingehend für eine direkt die nächste Fehde, die dann auch echt gut erzählt werden kann, weil Willow es kann und im Match halt auch richtig gut sein kann, weil Chris Statlander es kann, die Fehde Willow gegen Chris Statlander, weil die halt jetzt geturnt ist, die hat jetzt ihr wahres Gesicht gezeigt, Hathaway hat auch sein wahres Gesicht, was eh jeder kannte, gezeigt. Willow ist alleine da, ist noch mehr Babyface dadurch. Man hat jetzt mit Moné einen echten Topstar, die im Ring, muss man auch mal sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, nach so einer langen Pause richtig abgeliefert hat. Da war null Ringrost oder sonst was, das war einfach Sahne und da war auch die Kirsche oben drauf. Gib mir die Fehde Willow gegen Statlander, ich bin zufrieden. Gib mir Moné, aber jetzt bitte mit irgendwie nicht Übergangsgegnerin, sondern ich will jetzt was Dickes haben. Ich will jetzt, dass meinetwegen, das wäre mein Traumpaarung, auch wenn es wrestlerisch vielleicht nicht dasselbe Level ist. Ich will das CEO, furchtbares Theme-Song, bleibe ich weiterhin dabei, gegen DMD. Lass sie zurückkehren. Lass das Dynamite machen, dass Moné feiert oder sonst was und dann kommt einfach hier, keiner kann mehr das Wasser erreichen, dann kommt DMD. Und dann habe ich zwei Fäden bei Frauen, die sich von alleine erzählen, die richtig gut sein können.
Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich, aber das wäre für mich so ein All-In-Match auch. Mal schauen, wie lange man das hinauszögern kann, aber bin ich bei dir? Genau. Am Ende, das ist vielleicht nur ein kleiner Kritikpunkt, das wäre auch wieder was gewesen, das hätte ich vielleicht nicht hier, sondern bei Dynamite gemacht. Also Statlander, ja, ist hier natürlich mal zunächst besorgt, tröstet. Willow Hathaway, ja, ist nicht so begeistert, regt sich auf, beschimpft sie, wird dann auch zu Boden gestoßen. Statlander vermeintlich geht hier mit Willow mit, geht mit ihr die Rampe hoch und dann gibt's ein Clothesline, es gibt den offiziellen Turn Sie reißt sich auch das Freundschaftsband herunter und ist hier ganz klar mit Stokely Hathaway unter einer Decke. Und es wird die Fehde gegen Willow Nightingale geben. Wie gesagt, hätte man vielleicht auch in der Weekly erzählen können.
Weil überleg mal, so hängst als Zuschauer, ich möchte jetzt wissen, was passiert da jetzt? Also schalte ich jetzt ein. Es ist auch der richtige Moment, dass du halt Willow diesen Moment nicht schwach aussehen lässt. Sondern einfach,
ja, das stimmt schon. Aber es war ein bisschen viel dann schon. Aber mal sehen. Also
ein bisschen viel kommt gleich.
Monet, richtige Wahl als Champion. Bin gespannt, wie man weiter tut. Langfristig ist die für mich auf jeden Fall ein Heel. Also die ist in ihrem Auftreten leider dermaßen unsympathisch.
Ja, natürlich. Die musste jetzt als arroganten Heel immer mehr darstellen. Die Crowd turnt dann gegen sie. Ja, passt, nehme ich.
So, dann, ja, zweiter Teil von unserem dreiteiligen Main Event. Es geht um den AEW World Title Swerve Strickland mit Prince Nana, der ja kürzlich wieder zurückgekehrt ist und eben nicht wie The Cage of Agony sich abgewandt hat von Swerve gegen Christian Cage, der natürlich von der Patriarchy begleitet wird.
Ja. Willst du reden oder willst du dich jetzt zurücklehnen?
Na, ich lehne mich zurück. Swerve, du hast ja lang in den letzten Folgen immer darüber gesprochen, Swerve muss hier den Titel bekommen. Jetzt hat er ihn, also die Bühne gehört ganz dir.
Ja, und ich habe auch gesagt, bitte, und das ist das Schwierige bei Face Champions, lass ihn gut aussehen und die erste Übergangsfehde, weil die erste Fehde ist immer die Übergangsfehde, muss zünden. Und hier muss ich mal einfach sagen, danke. Endlich mal hat man nicht nur einen Face Champion, der das Gesicht der Company ist, sondern man präsentiert ihn richtig gut. Swerve hat null an Ecken und Kanten verloren. Im Gegenteil, er ist sogar noch ein bisschen involviert bei Elite gegen AEW. Mit Christian Cage hat er halt einen Typen an der Seite bekommen als Fädengegner, wo du weißt, okay, der wird nicht gewinnen. Also eigentlich ist er keine Gefahr, aber die Geschichte ist gut erzählt. Sie ist wieder stringent erzählt. Du hast dieses richtig schöne, wir steigern es langsam nach oben. Die Motivation ist nachvollziehbar. Natürlich irgendwo von Haaren herbeigezogen, aber das ist im Wrestling immer so. Aber Nick Wayne wurde ja halt damals von Swerve, was auch Swerve ja nicht bestreitet, beim Training halt blutig gehauen wie sonst was und überrascht. Aber er ist ja jetzt der Sohn von Christian. Das kann er so nicht stehen lassen. Schöne Motivation. Storytelling so, dass du dieses große Finale hast bei Dynamite, bei der Go-Home-Show mit den Wagen und Prinz Nana ist dann wieder da. Und das hat alles für mich gepasst, wo ich einfach sag, wirklich danke. Das hat ein Adam Page damals nicht hinbekommen und auch andere Face-Champions nicht. Swerve ist Champion und der hat das Momentum nicht verloren, sondern und der ist vor allen Dingen jetzt nicht so allglatt und so, ja, ich bin nette, sondern einfach, nee, ich weiß, dass ich halt ein Badass bin und das ist er weiterhin und das gefällt mir richtig gut. Die Ansetzung hatte ich Bock drauf, weil ich weiß, Christian ist einer, der wird immer unterschätzt, aber der liefert halt immer ab. Und ich nehme es vorweg, ganz kurz zusammengefasst in einem Satz, der Anfang vom Match langsam, kann ich mitleben, je länger das Match ging, desto besser wurde es.
Ja, bin ich ganz bei dir. Wir hatten natürlich die doch auch wieder hier zahllosen Eingriffe von Nick Wayne, von Killswitch. Aber Strickland konnte sich entsprechend durchsetzen. Prince Nana hat man ja auch zwischendurch mal rausgeworfen. Also
Entschuldigung, ich will da mal kurz das Highlight ansprechen. Das Highlight des Matches war, Prince Nana wird rausgeworfen, alles schon gut. 2 Minuten später wird Killswitch, Nick Wayne und Mother Wayne rausgeworfen. Und in dem Moment, da haben wir zurückgespult, weil das musstest du sehen, achte auf das Publikum im Hintergrund. Referee zeigt auf den ersten, Publikum macht mit. Referee zeigt auf den zweiten, Publikum macht mit. Referee zeigt auf Mother Wayne, Publikum zeigt mit. Und Referee macht diese Drehung und dann nach links zeigen. Und die ganze Crowd im Hintergrund hat das mitgemacht. Und wir mussten so lachen, das war super. Eingriffe hatten wir eh schon zu viele beim Pay-Per-View. Hier ist es aber okay, weil das ist einfach das Stable, das ist so, das lebt davon.
Ja, absolut.
Entschuldigung für den Monolog.
Ja, Nick Wayne kommt dann nochmal raus, dann kommt Nana nochmal raus, auch hier mit so einem Stahlrohr und vertreibt Wayne und dann geht's auch schon eigentlich in die heiße Phase. Also es gibt dann den House Call, es gibt einen Swerve Stomp, es gibt nochmal einen House Call und auch nicht zu vergessen, Floyd Mayweather war am Ring.
Was?
Ja? Hast du nicht mitbekommen?
Nein.
der hat nach dem Match, also war in der ersten Reihe, dann nach dem Match mit Strickland gefeiert.
Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mit wem klatscht denn der ab? Habe ich nicht erkannt.
Ja, na, es war Floyd Mayweather.
Also, war eben kurz Multimillionär. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Genau.
Nein, das hat er in der Pressekonferenz auch nachgesagt. Also er ist irgendwie, also er ist befreundet offenbar mit Floyd Mayweather, oder sie haben halt irgendwie gemeinsame, ja, Bekannte. Und er versucht irgendwie, schon jedes Mal, wenn sie in Vegas sind, versucht irgendwie Floyd Mayweather zu einer EW-Show zu bringen. Und jetzt hat Floyd Mayweather mal zugesagt. Und dementsprechend, ja, hat man hier natürlich auch dann gesehen.
Okay. Aber ich sag mal, ein größerer Star für mich als Floyd ist Christian. Weil was sagst du zu seiner Leistung im Ring? Ich finde das absolut beeindruckend. Für ja, also das der Alter.
Der macht mit das Beste, was er je gemacht hat. Und also als Charakter ist der beste Wrestling-Charakter, der war in den letzten 30 Jahren.
Ja, total. Ich finde auch zum Beispiel im Match selber hast du es halt gesehen, anfangs dieses Langsame, das ist halt normal. Das passt aber auch zum Charakter, das ist dieses Worken ja auch, du hast ja auch das Swerve quasi, dieses fast verhöhnende, dominante, provokante an sich hat und ausgelebt hat in der Anfangszeit. Das passt und irgendwann halt Christian durch eine heelische, kluge, taktische Aktion gewinnt die Oberhand. Alles schön und gut, aber ich finde halt im Matchverlauf wurde ja immer schneller. Und auch Konter wurden schneller und Moves wurden schneller. Und ich finde halt einfach, was bei Christian absolut beeindruckend ist, ist das Timing. Anders als zum Beispiel Chris Jericho, Christian hat das Timing jedes Mal optimal. Also der verballert nichts. Ich weiß nicht, wie er es macht.
Nein, also der ist absolut, das ist halt ein richtiger Profi.
Ja, aber wirklich.
Ja, der ist halt einfach gut in seinem Job.
Ja, also ich kann nichts anderes zu sagen. Ich bin echt begeistert. Vor allen Dingen, das Match ging halt 25 Minuten. Man hätte vielleicht vorne 5 Minuten rausziehen können oder sonst was, aber die Crowd war drin, ich war drin. Wie fandest du das Finish?
Ja, sehr, sehr dominanter Sieg eigentlich von Swerve dann letztlich.
Ja, also aber ohne dass Christian jetzt richtig schwach aussieht oder dadurch, weil er ist halt so. Also, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so ein Match gewesen, wo ich reinging und ich wusste, wie es ausgeht und ich kam raus und hab nur gedacht, war eigentlich alles genauso, wie ich erwartet habe, aber es war gut. Und von daher, top. Ja, was meinst du denn, wie es weitergeht?
Also Christian hatte dann auch, das war auch eine ziemlich coole Szene, als er hier den Spear schon angelaufen ist und so mitten in der Luft so einen House-Call, den Kick bekommen hat.
Oh ja.
Und ja, dann gab es den Swerve-Storm, dann gab es nochmal einen House-Call und das war's. Ja, es ist, also mal sehen, was wir ja mehr oder weniger wissen, ist ja hier, dass wir irgendwann nochmal, bevor die beide in den Sonnenuntergang reiten, werden wir nochmal das Copeland-Christian-Tag-Team bekommen. Jetzt ist Copeland natürlich mal ein paar Monate außer Gefecht mit seiner Verletzung. Ich glaube, Christian stört das nicht. Also wie es weitergeht, weiß ich nicht. Wir werden jetzt Dynamite mal den Challenger für Forbidden Door bekommen, für Swerve Strickland. Das wird eine Battle Royale sein, sowohl mit EW als auch mit New Japan-Leuten. Und ja, gut. Ja,
was sind da für Kandidaten? Du kennst dich aber New Japan aus. Ich kenne mich da komplett gar nicht aus. Würdest du sagen, das wird auf jeden Fall New Japan, weil eigentlich Tradition wäre also ja, ne?
Es würde schon Sinn machen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht einen Finlay oder sowas. Also es muss nicht unbedingt ein Japaner sein. Gabe Kidd wäre natürlich ein heißer Kandidat, weil der halt generell sehr heiß ist. Der hat auch gerade, ja, Eddie Kingston leider tatsächlich auch. Also der fällt ja auch wahrscheinlich für ein knappes Jahr aus, der hat sowohl einen Beinbruch als auch Meniskus und Kreuzbandrisse, also der wird auch erst im Juli dann operiert. Ich kann mir schon vorstellen, also ich gehe schon davon aus, dass es irgendjemand von New Japan sein wird, der hier dieses Titelmatch bekommt. Vielleicht wird es auch jemand von den jüngeren Leuten wie ein Yota Tsuji oder so mal sehen. Und für Christian, na gut, der TNT-Titel ist ja jetzt wieder zu haben, also vielleicht möchte sich den ja zurückholen.
Ja, warum nicht? Nämlich, er war ein guter Champion. Ja, bei Swerve bin ich jetzt einfach gespannt, wo die Reise hingeht, weil eigentlich folgt jetzt die zweite Übergangsfehde, geschuldet durch Forbidden Door. Und ja, die Frage ist, was danach kommt, ne?
Naja, danach kommt ja der Unhardcup-Sieger, weil dann geht's ja schon zu All-In um den Titel eigentlich. Also natürlich, du brauchst fürs TV, wir haben jetzt relativ lange Zeit, wir haben jetzt im Juni, Ende Juni, glaube ich, das Forbidden Door. Und dann haben wir ja bis Ende August Zeit. Das heißt, wahrscheinlich kannst du eine kleinere Fehde bringen, die sich aber eigentlich im TV abspielen muss, weil der All-In-Main-Event ja durch den Turniersieg vom On-Hard-Cup eigentlich schon vergeben ist, der Spot.
Ich bin nur gespannt, weil wir hatten ja eigentlich mal ursprünglich predicted von wegen ja Ospreay gegen Swerve bei All In. Jetzt ist MGF wieder da, ich bin mir nicht mehr so sicher.
Ja, aber das ist doch schön, wenn man sich solche Fragen stellen kann, dann wird's nicht langweilig. Und vor allem, wenn du genug, ich sag mal, valide Challenger hast, wo du sagst, der wäre vielleicht jemand, der könnte aber auch jemand sein. Also es ist besser, als wenn wir da sitzen und sagen, ich habe keine Ahnung, wer als nächstes um den Titel antreten soll.
Ja, total. Achso, apropos, was ist eigentlich mit Adam Page, weißt du das? Ist der gesund oder warum ist er so lange weg?
Ja, nein, da gab's ja schon im Vorfeld vom letzten PPV, oder gibt's irgendeine persönliche Familiengeschichte, wo sie auch, da gab's ja auch diese gefakte Knieverletzung, die er dann aufgelöst hat in der Woche danach in dem Three-Way, dann ist er beim PPV noch angetreten. Aber, also der ist nicht verletzt, sondern da gibt's irgendwelche privaten Gründe, warum der gerade nicht da ist, aber ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommen wird.
Okay. Ja, dann springen wir doch jetzt zum Finale, zum, wie Justin Roberts sagt, der Wheel Shit. Was er nicht so gern sagen wollte.
Dann in den letzten Jahren hat er ja, glaube ich, irgendwie gesagt, Shit is about to hit the fan. Und ich glaube, diesmal hat er gesagt, Welcome to the Shit Show.
Ja, Shit Show, genau.
Ja.
Das Match, an dem sich die Geister mögen scheitern werden.
Gute Beschreibung für das Match auf jeden Fall.
Ja, also erstmal vorweg muss ich, glaube ich, sagen, ich glaube, da können wir uns einigen, oder? Das ist so ein Match, wo ich komplett verstehen kann, wenn man sagt, absolut nicht meins. Und ich kann genauso gut verstehen, wenn man sagt, oh mein Gott, war das großartig.
Ja, also Anakin the Arena, die Elite, die neue Elite, nämlich Matthew und Nicholas Jackson, die EVPs, Kazuchika Okada und Jack Perry, treten ihm hier an gegen das Team AW, also FTR, Bryan Danielson und eben als Ersatz für Eddie Kingston hier Darby Allin, der ja auch von der Knöchelverletzung und weil ihm in New York ein Bus die Nase gebrochen hat vor kurzem, zurückgekehrt ist.
Das heißt, der auch schon die Knöchelverletzung immer noch nicht ausgeheilt. Er hat ja jetzt die OP gehabt. Das heißt also, komplett heile ist er nicht?
Nein, komplett heil ist er nicht, aber es ist halt Darby Allin und deswegen macht er halt so lustige Dinge. Ja, also diese 8 Leute, die kannst du ja schon in jedem anderen Match dir um die Ohren schlagen. Anakin the Arena natürlich, kannst du davon ausgehen, passiert hier absolut durchgeknallter Shit und ja, so war's auch.
Ja, allein schon der Anfang. Also wenn du halt, ich habe immer geliebt beim letzten Anakin in the Arena, dass einfach die Musik weiter lief. Hier hat man es jetzt anders gelöst, dass halt die Musik eigentlich normal war und dann wurde die halt beendet. Okay, jetzt geht das Match los und dann fehlt aber noch Jack Perry. Da kam, Jack Perry war raus. Nee, Darby Allins Musik kam. Genau.
Darby Allin ist dann gekommen, genau. Also als die Elite gerade entsprechend rauskommt, sind sie mal von Danielson von FTR attackiert worden.
Genau, und dann kloppen die sich und dann einfach Matt, der das Mikrofon greift während des Matches und einfach sagt, nee, komm, weg mit der Musik.
Also abbrechen. Es kommt dann Darby raus. Darby hat hier übrigens auch ein paar so Reißzwecken in seiner in der Maske, die er aufhat. Und dann spielt hier mal eine Zeit lang im Loop die Musik von Darby Allin. Und dann nimmt sich hier Matthew das Mikro und sagt, na, aus jetzt mit dieser schlechten Shit-Musik. Jetzt spielt mal unsere Musik und dann läuft mal eine Zeit lang hier das Young Buck-Theme.
Ja, und Bryan Danielson sagt einfach von wegen so, mach diese scheiß Musik aus, spiel den besten Wrestling-Theme-Song aller Zeiten. Und dann kommt Final Countdown. Und ich war am Grinsen, es tut mir leid. Ich mag einfach goofy Mist. Ich kann bei Wrestling lachen und ich finde es cool, wenn Comedy ist, obwohl zeitgleich jemand blutig geprügelt wird. Ja. Das funktioniert bei mir und dann kam einfach Final Countdown, die ganze Crowd singt es mit, während und die Leute singen und die prügeln sich dabei. Das ist so surreal und ich finde das so lustig, ich weiß nicht warum.
Und dann hattest du aber, also auf der Meta-Ebene sind sie ja ins tiefste Loch abgetaucht, weil es läuft hier dann Final Countdown, ich weiß nicht, ein oder zweimal durch und dann, ich glaube es ist wieder Matthew, und sagt, dreht das sofort ab, das kostet uns jedes Mal, wenn wir spielen, $200,000. Und ja, das ist ungefähr so. Also Final Countdown ist wirklich ein schweineteures Lied. Ich habe keine Ahnung, wie Europe das rechtfertigen kann, aber es ist so. Also ich glaube, ich glaube, Tony Khan hat mal gesagt, sie haben sich irgendwie, also ich weiß nicht, ob sie für jedes Mal bezahlen. Er hat gesagt, sie dürfen es eine gewisse Anzahl oft spielen und wir werden es noch einmal hören. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hören wir es auch in Wembley heuer.
Ja, bitte.
Aber Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die wirklich pro Durchlauf zahlen. Das heißt, vielleicht haben sie hier wirklich nach dem ersten Durchlauf gesagt, so jetzt hier abdrehen, sonst wird's zu teuer.
Aber es war lustig. Es war unfassbar.
Ja, absolut.
Und die Crowd, vor allen Dingen, die Musik wird abgedreht und einfach die ganze Halle wirklich geschlossen, einfach von wegen so, er spielt wieder die Musik ab. Ja. Ich fand's toll. Auch, ich mag dieses Chaos. Also, wie gesagt, nochmal, ich kann verstehen, wenn man das nicht toll findet, mag dieses Chaos. Alle verteilen sich. Die einen gehen die Treppe hoch, gehen in den Vorderbereich. Lustig fand ich übrigens, dass Dex Harwood einfach 3000 Mal irgendwelche Sachen getrunken hat. Also sei es an der Bar irgendwelche Cocktails oder Longdrinks vom Publikum sich Drinks geholt hat, nochmal vom Publikum Drinks geholt hat und getrunken hat. Die anderen, die prügelten sich an der Barrikade um den Ring herum. Jack Perry und Darby Allin sagen, nee, komm, komplett hinten durch den Trakt durch, wir gehen vor die Halle. Genau, absolutes Chaos.
Genau, Allin versucht dann Perry in einem Kübel Wasser zu ertränken.
Was im Übrigen so klug war, also erstmal der Spot, nehme ich mal vorweg, das war im Übrigen der Spot, wo Sarah nicht hingucken konnte. Das fand ich nämlich ganz schlimm, weil halt einfach so Sorge an Ertrinken. Aber wie klug das war, zeigt sich am Ende. Also diese Vorbereitung, das war wirklich unfassbar klug gemacht.
Ja, also der war auf jeden Fall, wir spoilern ohnehin gleich, aber Jack Perry war mal nass. Das ist mal, ja, das war mal nicht unwesentlich. Nass. Genau, was gab's dann? Es gab eine Shatter-Maschine im Ring von den Young Bucks übrigens gegen Dex Harwood für einen Two-Count. Genau, dann ist Okada da mal zwischendurch irrtümlich getroffen worden. Dann ging es ein bisschen hin und her mit Danielson und Okada. Also wir hatten natürlich hier, wir haben teilweise Split-Screens oder sogar mehrfach Views gehabt von unterschiedlichen Teilen der Halle, wo es eben entsprechend zur Sache ging. Und dann waren wir wieder draußen hinter der Halle und wir sehen hier Jack Perry mit so einem, ja, so einer Art wie so Lieferwagen aus, ja,
so den
USA, so ein UPS-Bus, wo groß draufsteht Scapegoat. Und du siehst nur, also wir haben zuletzt Darby Allin da eben draußen gesehen und Jack Perry, und plötzlich siehst du Jack Perry hier so mit diesem Truck in so einen Haufen, ja, Müll und Gerümpel hineinfahren. Jetzt wusstest du nicht, lag da auch noch Darby Allin drunter. Wir sehen dann auch in den Truck hinein, da hat sich Jack Perry sozusagen selbst ausgenockt beim Aufprall. Der liegt hier bewusstlos im Bus, also die beiden sind mal da kurz weg.
Ja, da ist auch ein kleiner Punkt, also ich habe generell zwei kleine Kritikpunkte an dem Match, ansonsten fand ich es halt richtig cool. Nummer eins, das gehört allerdings halt auch dazu, weil es ist Anarchie, also Anarchie, Chaos, dass die Kamera manche Spots nicht aufnimmt. Beziehungsweise der Zuschauer das halt nicht gesehen hat, weil es halt gerade nicht da war, weil so viel zeitgleich passiert in unterschiedlichen Orten. Das gehört dazu, aber ich glaube, bei dem Spot hat es zum Beispiel den Spot kaputt gemacht, weil meine Vermutung war, dass draußen das eigentlich noch nicht vorbei war, sondern man eigentlich nur hätte gesehen, wie Jack Perry Darby Allin halt in diesen Haufen reinwirft, damit du halt die Erklärung hast, ja warte mal, eigentlich ist er ja da. Und ich glaube, das war halt das Problem.
Genau, also Darby Allin kommt dann auf jeden Fall doch wieder in die Halle reingestolpert. Also wir wissen jetzt nicht, hat ihn der, das war so ein bisschen auch so das, ja, Tongue-in-Cheek von Haha, der wurde vom Bus angefahren. Also jetzt ist er hier vom Delivery Truck angefahren worden. Okada attackiert auch gleich den Knöchel. Und dann, da gab es ja auch, ich glaube, da ist ja auch Copeland rausgekommen. Es gibt ja so eine Art Aufzug in der Rampe, wo man eben rauffahren kann, wo die Bugs, glaube ich, auch raufgekommen sind. Ja, da haben sie mal Darby Allin da in den quasi Aufzugschacht dann hineingeworfen. Was hatten wir denn noch für
wir hatten ja erstmal
diesen riesen Pokerchip hatten wir als
nächstes. Genau, den haben sie auch zerbrochen.
Genau, da gab's eine,
haben sie sich geprügelt. Cool fand ich, als Jack Perry zurückging, also vom Laster aus klitschnass zurück, eigentlich durch die, wie heißt der Bereich? Gola Position. Ja. Also da, wo halt die Regisseure und Tony Khan sitzen. Und da halt wieder, es ist nun mal die Storyline, dass er eigentlich weitergehen will. Stopp kurz, meinst du, warte mal, hier ist doch Tony, sieht ihn an, grinst und packt den erstmal.
Genau, und schnappt sich hier Tony Khan und geht mit ihm raus, sozusagen in die Halle vors Publikum.
Immer noch klitschnass. Okay, dann sah er halt irgendwie noch nasser aus als vorher, aber es ist einfach dieser Bezug zu, vorher warst du halt in diesem Bottich vom Wasser. War halt sehr, sehr cool. Und im Hintergrund hattest du halt einfach Darby Allin, der den Flammenwerfer von Dynamite wieder in der Hand hatte, wo wir noch alle spaßig meinten, sei es halt egal ob Discord, WhatsApp oder halt auch bei YouTube, bei Kommentaren, alle so von, ja, was willst du auch mit einem Flammenwerfer machen? Du kannst doch nicht beim Wrestling jemanden im Band setzen. Doch.
Doch.
das geht, das haben wir gesehen, wie er dann halt wirklich Jack Perry in Band gesetzt hat, beziehungsweise die Beine, also die Hose. Der hat sich ganz schnell gedreht, das verkauft, ganz schnell kam Matt und
mit Feuerlöschern, genau.
Genau, mit Feuerlöschern auf ihn drauf, haben auch Darby halt vollgesprüht, wodurch sein Flammenwerfer nicht nur ausging, sondern er auch geblendet wurde. Man muss dazu sagen, so nass wie Jack Perry war, der hat halt dieses, das benutzen ja Stuntmans, das ist so ein Gel, was du überziehst. Und da gibt's halt Stuntmans, die auch sagen, zum Beispiel, wer Nightmare 1 geguckt hat, der kennt das. Du kannst komplett quasi in diesem Zeug auch bis zu einer Minute brennen, ohne dass du jetzt eine Verbrennung hast. Also das war schon ein Safe-Spot. Es waren nur ein paar Sekunden. Es sah unfassbar heftig aus. Ich habe das auch noch nicht im Wrestling so gesehen. Ich habe schon gesehen, wie ein Arm bei Kane mal gebrannt hat, der aber eh schon überzogen war. Aber hier sah das halt heftig aus. Es wurde direkt gelöscht. Also von daher hatte ich da auch kein schlechtes Gewissen. Es war halt einfach nur wow.
Ich hätte jetzt noch darauf gewartet, dass sich Jack Perry noch mal kurz zur Kamera dreht und sagt, it's real fire, cry me a river.
ich glaube, in dem Moment denkst du einfach nur von wegen, okay, was haben mir die Stuntman-Leute gesagt, weil die werden sich ja beraten lassen.
Ja, klar.
Mach das. Es war ein unfassbar krasser Spot und es war auch der Anfang vom Untergang für Darby Allin.
Genau.
Weil der durfte dann leiden.
Ja, dem haben sie dann mal seine Reißzweckenmaske abgenommen, dann ist er auf einen Mülleimer gebracht worden, hat sich aber aus dem Weg gerollt, also gab es einen 450 von Nicholas, dann gab es noch einen Low Blow gegen Okada und einen Coffin Drop, aber ja, dann war's. Da habe ich mir übrigens gedacht, weiß nicht, ob ich den Spot machen würde, wenn hier die Witwe von Owen Hart in der Halle ist, aber sie haben hier so einen Haken von der Hallendecke gelassen und haben ja Darby Allin an den Beinen hochgezogen, allerdings nicht wahnsinnig hoch, also da war es vielleicht einen 1,50 Meter oder
ich
so.
Ich wollte gerade sagen,
den hat man jetzt nicht irgendwie die Hallendecke hochgezogen.
Genau, also ich glaube, bei dem
eine Punkt, gefährliche Höhe.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo halt jetzt gerne so Emotionen aufkochen. Oh mein Gott, wie können die das tun? Ich würde es komplett verstehen, auch so sehen oder so zweifelhaft sehen, wenn sie ihn richtig hochgezogen hätten. Aber faktisch ist es einfach nur, haben sie ihn so hochgehoben, dass er halt kopfüber war, aber er war halt so, dass jeder ihn greifen kann, selbst wenn das
Ding nicht löst, passiert gar nichts. Ich gehe mal davon aus, dass man da im Vorfeld auch mit Matt Hart gesprochen hat und gesagt hat, wir hätten das vor.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich nicht als fragwürdig an wegen Miss Hart. Nein, das geht für mich durch, das passt.
Aber jedenfalls, also das Szenario ist jetzt hier, Darby Allin hängt hier kopfüber sozusagen mitten im Ring.
Young Bucks haben ihre neuen Sneakers.
Und die Young Bucks haben ja ihre neuen Sneakers zum Aufpumpen und haben hier natürlich, ja, eigene Exemplare, die entsprechend auch wieder, das kennen wir auch schon aus früheren Matches, an der Sohle auch entsprechend hier mit Reißnägeln versehen sind.
Und mein lieber Scholli, haben die Darby Allin getroffen. Ja. Also den haben sie dermaßen kopfüber im Gesicht getroffen, habe ich gedacht, ach du meine Güte, das sah nach Aua aus. Reißzwecken generell beliebt bei Elite. Okada hatte auch noch einen Armschutz, also so ein, wie nennt man das, ein Überzieher für den Ellbogen, Unterarm, auch mit Reißzwecken.
Genau, dazwischen hat man noch, war das davor oder danach? Genau, er hatte diesen Armsleeve mit den Reißzwecken und dann gab es aber noch einen explodierenden Chairshot gegen Dex Harper.
Vor allen Dingen aus dem Nichts, also das war einfach nur ein Stuhl, auf einmal explodiert er.
Genau, das war vorher, genau. Und dann gab es dann gibt's den Thumbtack Rainmaker gegen Wheeler gab's dann noch.
Ja, und dann war eigentlich nur noch
danach gab's die Thumbtack Rebox, genau.
Ja, und so. Also eigentlich war es halt so, dass so die einzelnen AEW-Team-Mitglieder haben halt versucht, in den Ring zu kommen. Und Darby hing und hing und hing. Irgendwann hat die Code auch gerufen, von wegen, rettet Darby. Da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Danielson kommt in den Ring, schafft es dann einem der Bucks, einen der Schuhe auszuziehen und schlägt dann mit diesem Reißzwecken-Schuh zu.
Ja, und sein Untergang war im Grunde genommen, dass er halt versucht hat, am Ende wirklich Darby zu retten.
Genau, jetzt war noch ein Busaiko-Knee mit einem Stuhl gegen Okada. Nein, gegen
Matt oder nicht?
Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war Matthew, ja.
Aber es ist nicht schlimm. Ich glaube, das einzige Match, wo wir wirklich mal uns verhaspeln können von Reihenfolgen und so, das ist NXT in the Arena.
Stimmt.
Also das ist wirklich absolut Wumpe. Komm einfach, Finish ist einfach,
also Brian Danielson versucht. Finish ist die systematische Zerstörung von Brian Danielson.
Genau, und der versucht am Ende noch irgendwie die Hände von Darby Allin zu greifen und sonst was. Und dann kommt Jack Perry, was ich irgendwie sehr bemerkenswert finde, weil er zeigt dann halt seine eigene Variante von dem Knee.
Genau, also es gab mal zunächst einen Rainmaker von Okada, dann gab es den EVP-Trigger und dann gab es das quasi das Charging Knee von Perry, von Jack Perry.
Und der macht den Pin.
Und der macht den Pin. Also
der macht den Pin.
Brian Danielson.
Also das ist Hausnummer. Also ich finde auch ganz ehrlich, Jack Perry, so blöd das mit CM Punk und Co. war, er hat es für sich genutzt. Also absolut. Er ist auf jeden Fall jetzt mal so interessant, wie er es noch nie war. Er kriegt jetzt auch noch den großen Sieg, was sehr klug ist, um ihn weiter zu pushen. Das Match selber fand ich persönlich, und da wie gesagt, das ist subjektiv, richtig kranker, cooler Scheiß. So, anders kann ich das nicht nennen, weil das ist kein Match an sich, aber es ist halt einfach so bescheuert, dass ich zeitgleich immer wieder lachen muss und auch mal sage, oh mein Gott, genau wie halt, ich meine, ich lache, während ich sehe, wie Darby Allin, der eigentlich noch nicht fit ist,
Coffin-Drop macht. Nämlich auf den Beinen aufgehängt wird, nach einer frischen OP.
Ja, das ist halt alles so bescheuert, vorher noch ein Flammenwerfer und du siehst halt das und das und das. Aber ich mag diese Art Match so dermaßen und ich kann dir nicht erklären, warum. Ich hatte richtig Spaß, aber dieser kleine Kritikpunkt muss ich noch äußern. Du hast vorhin gesagt, alle 8 Leute kannst du in den Ring werfen, hast immer ein richtig gutes Match und so weiter und die liefern ab. Bin ich bei dir, bei Anarchy in the Arena, hast du aber eine Sache gemerkt, und zwar, dass das nicht die Matchart von Okada ist.
Ja gut.
Weil er ist einfach, er ist halt so vorsichtig oder so, wie soll man sagen, so rücksichtsvoll seinem Kontrahenten gegenüber gewesen, dass halt alles nicht so wuchtig und brutal war.
Sondern stimmt,
so,
also das ist ja eine Art von Match, das hast du bei New Japan de facto nicht. Also das ist einfach was für Okada, glaube ich, komplett neu ist.
Ja, und das hast du halt gesehen, weil so die Stuhlschläge oder halt auch die Tritte oder Aktionen, alles wirkte so vorsichtig und so, hey, ich will dir eigentlich gar nicht wehtun, ich will ganz sauber worken. Und das darfst du, glaube ich, bei der Art Match nicht machen. Er ging auf jeden Fall, er war für mich derjenige, der halt bei der Konstellation am meisten unterging, mit Cash Wheeler, der also sehr wenig zu sehen war, überraschenderweise. Aber ansonsten, das Match fand ich richtig gut. Aber da wieder den Drehpunkt, ich kann absolut verstehen, wenn einer da sitzt und einfach sagt, ey, das war viel zu viel, das ist nicht das, was ich unter Wrestling verstehe, das ist nicht meins, ich fand das total schrecklich. Kann ich auch verstehen, aber das ist halt wirklich einfach Geschmackssache. Ich meine, die einen lieben auch Fast and Furious wie sonst was und die anderen wollen halt die ganze Zeit Drama gucken, was ein Oscar bekommen hat. Es ist einfach in dem Moment komplett Geschmackssache.
Ja, also bin ich dabei, mir hat's gut gefallen, aber ich, wie gesagt, ja, verstehe ich auch. Aber ich glaube, für alle, die das Match nicht mochten, also wir hatten ja einerseits einen Triple Main Event, wir hatten noch sonst, also ich glaube, das ist auch einer der Stärken von einem AEW Pay-Per-View. Du bekommst halt eigentlich fast alles. Also egal, ob du jetzt wirklich einfach nur gutes Wrestling sehen willst, ob du irgendwie auf so Comedy-Zeug stehst, ob du es brutaler haben willst, ob du einfach das dramatische Titelmatch sehen willst. Es ist eigentlich in so einem AEW Pay-Per-View Wundertüten-Ding alles dabei.
Apropos Wundertüten-Ding. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, es ist wieder Zeit. Wer die AEW Podcasts hört, der kennt es schon. Ich möchte einfach nur sehen, wir reden so viel, wir halten so viel Monologe und es tut mir auch echt leid für die Monologe, aber es kommt halt einfach von Herzen. Zeigt mir trotzdem oder zeigt uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass sich das irgendwie gelohnt hat, egal wo ihr es hört. Egal ob auf Spotify oder sonst wo, geht bitte auf YouTube, geht bitte in die Kommentare und schreibt die Parole, weil durch die Parole sehen wir, ey, die Leute hören das wirklich, das hat sich gelohnt. Die Parole dieses Mal lautet, weil derjenige, der jetzt angesprochen wird, der muss sich ganz schön beeilen, den Podcast online zu stellen, obwohl er gar keine Zeit hat. Und deswegen, Olaf, du bist der Beste. Das ist die Parole.
Ja, da schließe ich mich doch an. Dann würde ich sagen, damit der gute Olaf den Podcast auch rasch online stellen kann, kommen wir zum Ende, kommen zum Fazit und kommen wir vor allem natürlich auch zur Bananenwertung. Und da lasse ich dir natürlich gerne den Vortritt.
Ach,
den
Mann,
nächsten,
ich dachte, du fängst
den
an.
Nächsten Monolog.
Monolog, ich habe mich ganz schnell. Osprey, Roderick Strong, richtig, richtig stark. Eingriff hätte ich nicht gebraucht. Bang Bang Gang gegen Destro Engel, richtig, richtig stark. Habe ich richtig Spaß gehabt. Tony Storm, Serena Deep, war echt gut. Aber weit davon entfernt, was hätte sein können. Leider belanglos. Cassidy gegen Beretta für mich absolut nicht das, was ich wollte. Und auch nicht passend zur Fehde. Deswegen ein Downer. Jericho, Hook, Shibata. Für mich war es ein Downer. Moxley, Takeshita war einfach nicht meins. Es war mir viel zu langweilig. und da fasse ich mal ganz kurz zusammen, diesen Block streichen aus dem Pay-Per-View. Der Pay-Per-View ist 40 Minuten kürzer. Und dann habe ich gar nichts mehr zu meckern. Weil Adam Copeland, Malakai Black fand ich richtig cool. Den Spot muss ich nicht haben, aber das Match an sich muss ich betrachten. Auch das Storytelling hat mir gefallen, hatte ich Spaß. Monet, Willow, fantastisch. Absolut fantastisch. War sogar mein Match of the Night. Swerve gegen Christian, richtig, richtig gut. Hat Bock gemacht. Elite gegen AEW oder Team AEW. Absolut kranker Scheiß. Kriegst du mich komplett mit. So. Und wegen den Downer in der Mitte und der Laufzeit gibt's diesmal ein bisschen eine andere Wertung als sonst. Und zwar sind es wegen der guten Quote 0,5 drauf, 6 von 8 Bananen.
6 von 8, na bitte. Das ist doch eine solide Wertung. Ja, du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die MJF-Geschichte hatten wir natürlich noch als großen Bonus. Ich war auch ein bisschen, vor allem nachdem ich es live geguckt habe, ich meine, ich hatte halt dann noch einen Arbeitstag hinten dran. Deswegen, ja, hat mich die halbe Stunde jetzt nicht unglaublich fertig gemacht, weil ich mich ohnehin nicht mehr danach hingelegt habe. Aber ja, es war halt doch ein bisschen hart mit der Pre-Show. Also ich habe ohnehin nur die Matches geguckt und nicht die erste halbe Stunde Pre-Show, die ja dann auch noch mit dranhängt. Aber es waren dann doch 5,5 Stunden am Stück. Das ging schon Richtung Schmerzgrenze. Ich fand, ja, den Triple Main Event von allen drei Matches eigentlich sehr gelungen. Ich fand das Steel Cage Match sehr stark. Finde es natürlich sehr schade, dass sich Copeland hier verletzt hat. Ich fand Ospreay gegen Roderick Strong sehr, sehr stark und ja, der Rest war unterhaltsam. Also es ist tatsächlich Orange Cassidy gegen Trent Barretta. Hätte man hier so nicht gebraucht. Und ich fand das Moxley-Takeshita-Match halt gut, aber sehr lange. Nachdem ich sonst immer dazu neige, eher nach oben zu gehen und doch mehr Kritikpunkte dabei hatte, als ich das vor dem Review gedacht hätte, gehe ich sogar auf die 5,5 diesmal von 8.
Ja, kann ich verstehen. Also die 0,5 gab es bei mir wirklich wegen der Crowd und noch MJF dazu. Ich mache immer mal ein kleines Bonus, kleines Minus. Aber ich sag mal so, 5,5 und 6 passt doch. Es ist ein guter
Interview gewesen. Ja, ich meine, es war halt sehr lang, aber ich muss sagen, ich habe auch am Vortag mir King and Queen of the Ring angeguckt. Das heißt, ich habe so ein bisschen den direkten Vergleich auch gehabt. Das war natürlich eine ganz andere Show, viel kürzer, trotz der Video-Packages ein bisschen stringenter. Aber auch wenn ich jetzt hier sage, 5,5 von 8 ist für AEW fast schon eine schlechte Wertung, für mich trotzdem der deutlich stärkere Pay-Per-View an diesem Wochenende. Also das, nur um das in Kontext zu setzen, möchte ich nur fürs Protokoll mit dazugeben.
Ist vermerkt. Wir haben es geschafft.
Wir sind durch. Die 2 Stunden haben wir knapp gesprengt. Wie gesagt, Olaf ist der Beste. Nicht nur, weil er unseren Podcast jetzt schnell hochlädt, sondern auch, um die Parole hier auf YouTube mitzunehmen. Ja, ich glaube, wir hören uns im Juni wieder zu Forbidden Door spätestens. Und bis dahin natürlich auch an anderer Stelle im Magazin zum Beispiel, da haben wir auch ein paar Neuigkeiten Richtung TV-Deal und so, also wen es diese Woche noch interessiert, beziehungsweise ja, Freitag ist es schon soweit für die Supporter, gibt es das Magazin und da werden wir natürlich auch bei allem, was sich noch bei Dynamite tut, diese Woche auf den neuesten Stand bringen und natürlich auch ein bisschen noch Backstage-News aus dem AEW-Universum.
Jede Menge Content. So, ich bin müde. Ich habe jetzt Feierabend. Ich ziehe mal die Reißleine. Ich wünsche allen einen schönen Abend, viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne eure Wertung rein. Aber auf jeden Fall, Olaf ist der Beste. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.